Hallo und herzlich willkommen zu Will mal quatschen.
Wow.
Geil. Heute ist der 5.2.2019. Wir haben 17.50 Uhr und es wird langsam dunkel. Das bedeutet aber, es bleibt länger hell, weil der Winter kommt nicht, der Winter geht. Spoiler-Alarm, Game of Thrones Season 13.
Okay.
Willkommen.
Willkommen. Ich bin völlig überrumpelt von diesem Intro.
War spontan, war Impro.
Nicht schlecht.
Impro-Intro.
Hm.
Wie geht's dir?
Gut. Apropos Impro, improvisieren, wie es mir geht. Nein, mir geht's eigentlich ganz gut. Bisschen müde.
Wieso eigentlich?
Ja, noch ein bisschen müde, das wollte ich gerade schon erzählen.
Wieso müde?
Müde, cause ich war Sonntagnacht, habe ich UPP vorbereitet und dabei Super Bowl geguckt. Und das ging bis morgens um 4, 4:30 oder so. Irgendwie eingepennt. Und genau, und dann Montag musste ich morgen früh zur Schule. Wir hatten pädagogischen Tag. Und da ging nicht viel. Deswegen, also das
ist. Was heißt pädagogischer Tag frei?
Die Schüler haben frei und die Lehrer arbeiten irgendwie so Fachschaftssachen aus. Zum Beispiel kommt jetzt ja wieder G9 und da muss man sich überlegen, okay.
Wieder?
Ja, klar.
Woher soll ich das wissen?
Also
ich
dachte,
ein Schüler,
nicht,
wie ein Lehrer, wie ein Elternteil.
Ja, nee, ab nächstem Jahr ist wieder, ab nächsten Schuljahr ist wieder G9. Das heißt, die Fünfer, die jetzt eingeschult werden, die machen dann 13 Jahre. Und da muss man natürlich als Schule sich überlegen, okay, wie stellen wir uns jetzt auf? Wie machen wir Klassenleitungen zum Beispiel? Sagst du 5., 6., 7., 8., 9., 10.? Oder sagst du 5., 6., 7., 8., 9., 10.? Und so, du kannst ja alles.
Kannst jetzt dich einfach wieder zurückrollen, das, was man vor 7 Jahren gemacht
genau,
hat.
Genau, aber du kannst natürlich auch die Chance nehmen, irgendwas zu verbessern. Wenn du merkst, okay, wir haben jetzt bei G8 gesehen, ein paar Sachen funktionieren gut und ein paar nicht so gut. Also jetzt ist ja zum Beispiel 5., 6. und dann 7., 8., 9.
Ah, und dann gibt es mal für die 10.
Das ist die EF. Da gibt's, es gibt, also die EF ist quasi schon Oberstufe. Das ist unsere 11. Es gibt quasi keine 10 mehr.
Hä? Ja, aber wieso ist das dann G9? Gibt es dann die
damals. 40? Also, nein, jetzt, also pass auf,
G8. Warte mal, erklär mir nur das neue G9. Das G8 kenne ich ja.
G9 kennst du, das ist, was wir hatten.
Ja, genau, aber das kommt doch jetzt wieder.
Ja.
Achso, du wolltest gerade sehen, wie es bei G8 ist?
Genau, weil da hast du nämlich 7., 8., 9. als eine Klassenleitung. Und wenn du jetzt merkst, okay, irgendwie klappt das gut, weil dann du begleitest die quasi dann durchgängig bis zur Oberstufe, dann wählen die ihre Kurse. Ja. Das klappt irgendwie gut mit 3 Jahrgängen zusammen. Also wenn du 3 Jahrgänge deren Begleiter bist, dann sagst du, okay, das kannst du ja in G9 jetzt auch wieder machen. Dann machst
aber
du
halt hättest du dann 4 Jahre Oberstufe oder was macht man mit dem neuen?
Das ist wie bei uns. Dann hast du halt,
okay, dann hast du aber
die 10. Klasse kommt wieder zurück quasi.
Ja genau, und wer macht da die Leitung? Kriegst du einen Leitungswechsel vielleicht?
Das ist halt, was wir jetzt bestimmen müssen. Ob du halt jetzt sagst, okay, du kannst ja auch sagen, wir machen 5., 6., 7., 8.
Ja.
Und dann 9., 10. als okay. Klassenleitung, sodass du halt 4 Jahre so die Kleinen bis zum Mittelstufe irgendwie machst und dann, wenn die schon ein bisschen erwachsener sind, zur Oberstufe gehen, dann nochmal neu durchmischen. Oder halt, ne, gibt es halt andere mögliche Modelle, die du machen kannst. Okay. Und dadurch, dass bei Schulen das ja so ist, dass das nicht vorgegeben wird irgendwie von oben, sondern dass du das ja alles irgendwie selbst entscheiden musst und darfst irgendwie, wäre es ja im Prinzip Freizeit, weil du kannst ja nicht während der Unterrichtszeit, während du unterrichtest, kannst du ja das nicht planen. Deswegen gibt es dann so pädagogische Tage, die dann sagen, okay, Schüler haben schulfrei, ihr kümmert euch jetzt einen Tag lang darum, wie macht ihr das? Reicht natürlich nicht, deswegen muss man trotzdem, also ich glaube, das ist halt immer das, weswegen Lehrer halt 25,5 Stunden arbeiten. Das ist halt diese Zeit, die dann da auch noch mit reinfließen muss, dass du dann irgendwie Nachmittag länger bleibst, um das zu planen und so weiter und so fort. Ich mache ganz kurz die Heizung ein bisschen tiefer, weil die ein bisschen piept.
Das hörst aber auch nur du. Aber oh, viel besser, ja. Endlich ist dieses eklige Piepen weg. Ach, das war schrecklich. Und meine Ohren, die bluten.
Es war nur ein Schlafentzugstinnitus, sorry. Es ist immer noch da. Ja, jedenfalls konnte ich dann nicht so richtig ausschlafen, aber mir ging es eigentlich gut den ganzen Tag gestern. Und jetzt heute konnte ich ausschlafen, bin aber irgendwie um 8 aufgewacht.
Wow, bin ich voll ausgeschlafen.
Ja, deswegen, ich bin eigentlich ziemlich fit, aber ein bisschen müde noch, aber ist voll okay. Hab ein bisschen Kopfschmerzen gehabt und so, aber deswegen eigentlich, aber nix Wildes.
Spannend, mir geht's gut, ich habe keine Probleme, alles gut. Nächstes Thema.
Wunderschön.
Alles cool.
Ja.
Ich war gestern wieder beim Squash.
Bisschen nice.
Tennisarm jetzt, bisschen Muskelkater, aber nur im einen Arm, das ist echt unbefriedigend. Ich hasse das.
Ist okay. Du musst Hälfte machen. Du musst immer nach jedem Ball wechseln.
Ja,
nee.
Dauert noch ein bisschen, bis ich soweit bin. Okay. Skills noch nicht so weit.
Okay. Jo. Von dem Blick in die Vergangenheit, in die Zukunft. Heute Abend gehen wir zusammen zum Yoga. Und jetzt denken natürlich alle aufmerksamen Hörer, hey, hat Willi nicht in Folge 27 gesagt, ja, ich gehe zum Hot-Yoga? Nee, wir machen heute kein Hot-Yoga. Wir machen heute normales Yoga. Willi, kommt mal mit zu unserer Yoga-Session.
Ich muss erstmal gut werden im normalen Yoga, damit ich beim Hot-Yoga nicht versage. Ich will nicht der Schlechteste im Raum sein. Das wird heute vielleicht schon der Fall sein.
Das bist du nie. Nein, nein, nein.
Ich weiß nicht, ich bin echt schlecht im Yoga.
Aber wir gehen in die erste Reihe, ne?
Ja.
Super. Wegen den Spiegeln und so.
Wie du sagst.
Ja, kriegen wir hin.
Ja.
Mach dir keine Sorgen.
Ich hasse erste Reihe.
Ich finde es hinten wohl unangenehm als Typ. Dann denke ich mir immer, okay, alle denken
nicht. Das sind die goldenen Mitte.
Hm.
Gehst dann eine Masse unter. Am Rand.
Du gehst eh in Masse unter.
Mitte, Rand.
Wie im Kino?
Ja, mit den besten Plätzen. Ich bin gespannt. Ich habe eine eigene Yogamatte dabei, was geht.
Voll nice. Es ist immer ziemlich voll da, deswegen müssen wir ein bisschen früh da unten sein. Also wenn wir so um 8 unten sind, haben wir jetzt noch 2 Stündchen Zeit.
Okay, gut.
Und dann
essen wir was zwischendurch?
Oh, war jetzt noch nicht vorgesehen.
Können egal, noch brauche ich nicht. Ich faste mal wieder.
Chiara macht gerade Ratatouille. Vielleicht hat sie ein bisschen was übrig. Bestimmt.
Ich will nicht.
Kannst gleich bestimmt ein bisschen was davon essen.
Nee, dann habe ich schlechtes Gewissen. Außerdem will ich vom Sport nichts essen. Ich esse lieber danach was.
Okay. Schön das Proteineis.
Was ging sonst so in Live die letzten Wochen?
Viel.
Tage.
Viel. Also,
ab jetzt kommt Max Monolog. Ich bin raus.
Okay, willkommen zu Mark Quatschen. Naja, nein, geht nicht. Wo fange ich an? Ich kann kurz die Geschichte mit dem Super Bowl erst zu Ende erzählen, weil man sich wahrscheinlich denkt, hä, bist du doof? Also ich finde das immer...
Dabei ist er Mainstream geworden. Gefühlt ist jeder, der bei Instagram ist, in der Super Bowl-Nacht wach gewesen, hat sich den Scheiß reingezogen.
Ja, das ist ja völlig egal. Das ist ja bei mir eigentlich nur sekundär. Mir geht es eigentlich eher darum, dass, wie soll ich sagen, ich arbeite nachts am effektivsten, finde ich, weil da die wenigsten Ablenkungsmanöver sind und so und man hat irgendwie auch gar keinen Grund, aufs Handy zu schauen, weil man eh nicht angeschrieben wird dann und so. Und ich versuche mich immer, das macht lerntheoretisch gar keinen Sinn, aber für mich selber macht das irgendwie Sinn, dass ich immer, wenn ich irgendwas mache, also zum Beispiel jetzt Unterricht planen muss oder so, dann mache ich mir nebenbei irgendwas an. Irgendwie eine Serie oder irgendwas. Und dann, das darf aber jetzt irgendwie nicht so super fesselnd sein, sonst kann ich natürlich nichts machen. Aber wenn es so nebenbei läuft, ist alles cool. Und der Super Bowl ist genau das. Das ist einfach eine, für mich so eine 8-Stunden-Serie, die aber jetzt nicht so super packend ist, aber mal ganz nett so für nebenbei.
Das heißt, beim Super Bowl gucken muss man nicht ständig draufstarren.
Genau.
Man kann zwischendurch mal... Wenn genau. Die sagen, wow, krass, genau. Dann guckt man sie Wiederholung und dann
genau.
Ist cool.
Also da, zumindest reicht es mir. Ich bin halt nicht der super harte Football-Fan.
Du sitzt
doch
nicht und diskutierst die Strategie vom Chef, Trainer
nein.
Und die Strategie.
Genau, also beim Frankfurt-Spiel könnte ich das nicht machen, aber bei Super Bowl kann ich das machen. Und so und um diesen glorreichen psychologischen Trick, wie ich mich selber austrickse, zu erklären.
Maxolog, übrigens ein gutes Wort.
Maxolog?
Ja.
Okay. Ich fühle mich unangenehm berührt dann.
Wieso? Wegen Monolog?
Ich mag so viel Mittel, also so viel Rampenlicht gerade.
Okay, Licht aus, bitte.
Siehst du nicht die ganzen...
Licht ist aus.
Oh, schöner Schnipsel. Jedenfalls, wie ich mich selber austrickse, das so nach dem Motto, wenn ich jetzt einfach nur arbeite, dann ist das langweilig, stupide, dann lenke ich mich ab und so, bla bla bla. So, aber, wenn nebenbei diese Super Bowl zum Beispiel läuft, dann ist der kürzeste Weg der Ablenkung zum Super Bowl. Und wenn dann da, hat man drauf geguckt und dann denkt man sich, ja, okay, weiterarbeiten. Und das ist quasi, in dieser Spirale fange ich mich selber ein. Und nicht dieses, ich arbeite, mir ist langweilig, okay, dann stehe ich auf, esse was, oh, ich muss ja eh nochmal auf Klo, ah, habe ich schon gespült, ah, guck mal aufs Handy, ah, mach mal das. Sondern ich bleibe in diesem...
Du gibst dir die Ablenkung und machst es möglichst
genau.
Zeitunaufwendig.
Genau, so nach dem Motto, hey, wenn du dich ablenkst, dann lenk dich damit ab und dann machst du weiter. Und es darf halt nicht so super aufregend sein, weil sonst ist es halt zu fesselnd. Und das klappt erstaunlich gut, muss ich sagen. Obwohl, wie gesagt, so lerntheoretisch macht es eigentlich gar keinen Sinn, weil man dann sagt, okay, das sind alles Eindrücke, die irgendwie die Sinne aufnehmen müssen und das ist alles irgendwie was.
Du kannst ja dann Verknüpfung schaffen, irgendein geiler Superbowl-Moment ja. Mit irgendeinem Inhalt.
Du musst überlegen, das ist ja kein auswendig lernen, was ich machen muss gerade. Es ist ja einfach irgendwie so Pläne schreiben und Material sichten und überlegen, hey, macht irgendwie, ist der Text schöner geschrieben oder der Text schöner geschrieben, bla bla bla. Deswegen geht das da ganz gut. Ja, und deswegen finde ich es immer ganz cool, wenn man dann so ein Event hat wie ein Super Bowl, dass man dann einfach schön sich um 9 Uhr abends hinsetzt und dann bis morgens durcharbeitet, dann hat man produktiv was geschafft. Und deswegen ist die Woche relativ entspannt für mich jetzt, weil ich ganz gut geschafft habe, obwohl die Prüfung näher rückt. Ich glaube, diesen Donnerstag, in 2 Tagen, dann sind es nur noch 4 Wochen.
Dann nur ist noch es vorbei. 4 Wochen.
Ja.
schon ziemlich lang noch.
Ja, das also ist richtig. Easy. Ich hoffe.
Cool.
Ich hoffe. Aber ja, das zum Super Bowl. Ich fand die übrigens auch ganz gut, weil die ganzen Meldungen in den Nachrichten und so waren so voll langweilig, bla, Defense, bla bla bla. Ich fand's ganz cool. Ich weiß nicht.
Du hast doch noch die Hälfte gesehen.
Nein, ich war schon dabei. Aber das ist so, ich finde, das kann man so ein bisschen vergleichen, wie wenn du ein Fußballspiel guckst, was wahrscheinlich mehr Leute irgendwie was mit anfangen können, weil sie es mehr kennen. Und du siehst die ganze Zeit irgendwie so ganz so coole Gerätschen, so wo jemand im letzten Moment noch irgendwas klärt und ja. So. Und das kann ja auch irgendwie spektakulär und ganz cool sein. Aber natürlich, wenn du das jetzt irgendwie guckst und willst nur Tore sehen und irgendwie Torjubel nach dem anderen, dann war das Spiel halt nichts dafür, okay. Weil es gab nicht so viele Touchdowns und deswegen war es so eine Berichterstattung war eher meh.
Nee. Wie waren denn die Commercials, die Werbung zwischendurch?
Ich habe irgendwie, ich glaube, den falschen Stream geguckt. Bei mir gab es die gar nicht, ehrlich gesagt. Das heißt, das große Highlight, ja, eigentlich habe ich dann auch, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Und am nächsten Tag habe ich so gelesen, hier, wir analysieren die besten Spots und so. Ich dachte mir so, Moment, habe ich die gestern verpasst? Die? Oder, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, bei Run waren die nicht. Aber ich hätte vielleicht auf der Zone gucken müssen. Keine Ahnung.
Weil das ist das, was mich irgendwie am meisten interessiert, weil die dann total gehypt werden und dann heißt es auf einmal, boah, die Firma hat irgendwas ausgepackt, was voll kontrovers war oder das war irgendwie
oder was Neues angekündigt oder so, ja. Genau, nee, aber ich habe ehrlich gesagt nichts mitbekommen, muss man nochmal vielleicht schauen. Halbzeitshow war auf jeden Fall hammeröde mit Maroon 5, war halt echt super langweilig, fand ich.
Okay.
Keine Ahnung, war irgendwie unspektakulär. Ja, das zu dem kleinen Part. Gehen wir zum nächsten Kapitel in Max' Leben. Hallo, oder möchtest du kurz was dazwischen sagen?
Nein, ich werde immer zwischendurch einfach mal meine Stimme einsetzen, um es nicht zu monoton
machen. Um es nicht zu Maxolog werden zu lassen. Genau. Sehr schön, du kannst aber gerne immer reingerätschen.
Okay.
Gerätsche. Samstag, Kino. Das hat sich ein bisschen influencermäßig angefühlt, witzigerweise.
Erzähl mal, wo warst du baden
wollen? Also, es war so, es gibt einen Podcast, der heißt Im Autokino. Bisschen Cross-Promo. Das ist so
keine Werbung.
Von hier dem Max Rockstar Nachtsheim, dem Rapper und Podcast-Typen. Der macht da so ein bisschen, das ist so ein Film-Podcast, ist ganz nett, bisschen Humor, ist ganz cool. Und da habe ich bei Instagram gesehen, so, hey, Pressevorführung, also nicht Pressevorführung, sondern irgendwie Pre-Release, keine Ahnung, ja. Kinopolis, irgendwie Feature, Werbeanzeige, bla bla bla. In Köln, Samstag, 17 Uhr, Alita. Und dann dachte ich so, Alita, wolltest du eh sehen mit Chiara? Ist hier Alita Battle Angel. Der Untertitel ist irgendwie nicht so geil, aber ist halt so Cyborg, keine Ahnung was, Film. Ich dachte, das wäre ein bisschen mehr storymäßig, so ein bisschen mehr, wann ist der Mensch ein Mensch und wann ist der Cyborg ein Mensch und so. Aber es war einfach ein auf die Fresse Cyborg-Film. War auch okay. Aber habe ich nicht so mit gerechnet. Aber auch Chiara fand es cool. Warte
mal ganz kurz, bevor du zum Film erzählst. Das heißt, ihr habt diese Werbung gesehen und was habt ihr dann gemacht?
Genau, Chiara war da gar nicht so mit involviert. Ich habe das einfach auf eigene Faust gesagt. Dann ging es irgendwie darum, ja, schreibt einfach, wenn ihr auf die Gästeliste kommen wollt, eine Mail an, bla bla bla. Und ich so, okay, vielleicht machst du nicht so viele. Einfach Mail geschrieben noch und habe dann am nächsten Tag sofort die Mail zurückbekommen. So, hey, du bist dabei, auf der Gästeliste, bla, komm einfach da und dahin. Und es stand dabei, ne, Popcorn, Cola umsonst, also Getränk umsonst und Eintritt umsonst. Und dachte ich so, also da gibt's ja nichts Negatives dran eigentlich. Ein Film, den man sehen wollte, gratis, mit super. Gratis Essen.
Und es ist halt wirklich um die Ecke, es ist ja nicht mal so, muss irgendwo hinfahren und
richtig,
klar.
Also wenn es jetzt irgendwie in Frankfurt gewesen wäre, wäre ich da nicht für hingefahren. Also eine Stunde Fahrt oder so würde ich dafür nicht machen, aber dass sie in Köln war, voll cool. Ja. Und genau, und dann sind wir da hingekommen im Kino und dann war auch so eine extra Schlange abgesperrt. Dann war wirklich so Gästeliste. Dann standen
roter Teppich?
Nein. Dann standen die da so auch mit Gästeliste, haben abgehakt und war irgendwie ganz cool. Und genau, dann war es so, ja, Handys müssen ausgemacht werden, bla 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 bla, weil er erst, glaube ich, in 2-3 Wochen rauskommt, der Film. War auch Originalton. War das erste Mal, dass ich, glaube ich, im englischen Kinofilm war.
Ah, spannend.
Ich glaube, oder? Waren wir schon mal im englischen? Ich glaube, wir waren irgendwann mal in dem Kino da bei euch an Dingsbums.
Ich weiß immer, welcher
Film. Ah, dieser geile Film. Mit dem, auch so ein Rachefilm, wo er loszieht und irgendwie dieses Mädchen-Kinderhändler-Ring aufräumt. Weißt du noch?
Ja.
Wo davor die Isle of Dogs-Werbung lief.
Ja, ich weiß es. Der Titel sagt.
Wo kaum geredet wurde in dem Film und einfach nur die ganze Zeit durchgegangen ist und so Leute erschossen hat und so.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich komme gerade nicht auf
drauf. Ja, egal. Auf jeden Fall, ich glaube, den haben wir in Englisch geguckt. Genau, Kino ging da los, war irgendwie ganz witzig, weil halt man hat gemerkt, okay, es sind einfach nur Leute aus diesem Autokino-Event-Gedöns-Leuten quasi da, das heißt, die Leute sahen alle gleich aus, das war witzig.
Also, wie sahen
so,
die denn
aus? Ja, so angenörte Typen halt so ein bisschen, ja, wahrscheinlich sah ich auch so aus, keine Ahnung. Nee, hast du gemerkt, so alle so mit Merch und so weiter und so fort. Okay. Da fühlt man sich immer so ein bisschen
richtige Fanboys.
Da fühlt man sich immer ein bisschen wie so ein Fremdkörper da drin.
Wieso hat es kein Merch an?
Nein. Warum? Ich weiß nicht.
Waren die denn auch? Die waren ja auch da, ne? Die vom Autokino.
Ja, yeah. Die haben auch die Gästeliste Eingang
gemacht. Irgendwie, so. Gab es so ein bisschen Smalltalk oder so ein bisschen?
Da hätte man machen, ich bin da nicht so der Typ irgendwie. Also zum Beispiel, die haben auch die Gästeliste abgehakt. Das heißt, beim Einlass haben die jeden Einzelnen quasi nett begrüßt und so. Eigentlich coole Sache. Und danach kann man auch noch mit denen dann sich ein bisschen unterhalten über den Film und so. Denke ich immer so, hallo, wir kennen uns nicht. Können wir uns über den Film unterhalten? Ja, ich, okay, hör deinen Podcast. Ja, weiß ich, sonst wärst du nicht hier. Keine Ahnung, ich finde, das ist irgendwie immer ein bisschen weird. Und weiß ich irgendwie nicht. Und deswegen bin ich da irgendwie nicht so der, ich bin auch nicht so der, ich brauche keine Bilder dann so von so Leuten. Nicht? So, hey, können wir jetzt auf unserem
Instagram-Account posten können?
Ja, das wäre vielleicht noch der Sinn.
Das repostet und
ja, so wäre es vielleicht noch ein Sinn gewesen. Aber ich weiß immer nicht, irgendwie finde ich, gibt mir das nicht so viel. Ich kann das Bild auch googeln, ob ich da mit drauf bin oder nicht.
Ja.
Ich weiß nicht. Bist du so jemand, der dann so, weiß ich nicht, angenommen, du siehst
jetzt Tim Cook. Ich will immer, dass die zu mir kommen.
Aber angenommen,
also, du triffst. Die Promis sollen zu mir kommen.
So. Gut. Lass mich mal eine Frage stellen. Du triffst Kim Tuck oder so. Du siehst den auf der Straße.
Ja.
Was machst du?
Nichts.
Genau, ich auch nicht.
Ich will, dass er zu mir kommt und sagt, hey, danke, du bist der erste Mensch, der mich nicht anspricht.
Ja.
Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Wenn sie schon so fragen. Drei iPads. Mindestens.
Dann hat er so einen Rucksack dabei, wo er die immer so rausgeben kann an alle Leute. Nee, also irgendwie jedem so das Seine. Ich kann mir vorstellen, es gibt viele, die ja eher so drauf sind, so ich will eine Erinnerung, ich will das und so. Ich bin einfach
trink
so.
Trink nicht so viel Alkohol, dann bleibt dir die Erinnerung.
Ja, genau. Und der Film selbst war, wie gesagt, etwas anders, als ich erwartet hatte. Aber guter Action-Cyborg-auf-die-Fresse-Film war irgendwie ganz cool. Nette kleine Nebengeschichte, so ein bisschen Story auch dabei. Mhm. Gibt einen zweiten Teil. War quasi Cliffhanger-Ende. Hätte ich nicht gedacht. Dachte, das wäre irgendwie ein Standalone. Und Englisch hat auch erstaunlich gut funktioniert. Ich glaube, ich habe drei Sätze oder
war's
so.
War es mit Untertitel?
Nee, oder ohne. Okay. Waren, glaube ich, so drei Sätze, die dann so ein bisschen genuschelt waren in so einem Kampf, wo man dann denkt, was hat er jetzt in sich reingenuschelt? Keine Ahnung. Okay. Aber das weiß ich nicht, ob ich so Deutsch verstanden hätte. Das war so easy.
Mhm.
Aber war jetzt halt auch, wie gesagt, nicht der storylastigste Monologfilm.
Mhm.
Genau. Das zu dem Kino-Event.
Cool. Nächstes Event.
Gestern war ich im Kino.
Kino?
Kino. Nochmal
Kino?
Was?
Nochmal Kino?
Ja.
Echt?
Ich weiß nicht. Ich hab dich danach abgeholt, Bro.
Ach stimmt, nee, ich habe jetzt ans andere Event gedacht.
Das ist das davor.
Das dritte Event.
Das ist,
aber das willst du uns am Ende erzählen.
Genau, weil Kino passt jetzt gerade gut in die Reihe. Punkt 3. Jedenfalls gestern im Kino gewesen, die Rückkehr des Pokals, Eintracht Frankfurt, der Film. Überragend. Ich weiß, es interessiert dich sehr, aber es ist auch überragend.
Wieso geht man in so einen Film?
Also, es ist so eine Sonderproduktion von Eintracht Frankfurt selbst und, und es kommt, ich dachte immer, es läuft nur in Kinos in Frankfurt und da hat mein Vater mir geschrieben und meinte so, hey, der läuft in Godesberg und dann war natürlich sofort klar, dass wir sofort Tickets brauchen und ich war ganz aufgeregt, bin ich zu Chiara gelaufen und habe gesagt, hey und sie gesagt, nein, auf gar keinen Fall, habe ich sonst nichts zu tun und dann habe ich mir gedacht, okay, dann bin ich mit meiner Mama und meinem Papa da hingegangen.
Weil deine Mom ist auch so Frankfurt-Fan, oder?
Nein, meine Mama wollte mich sehen, glaube ich.
Okay.
So ist das einzige Kind Leben.
Okay.
Der Film selbst war total cool. Es war einfach nochmal so die DFB-Pokalgeschichte von letztem Jahr. Als Frankfurt letztes Jahr DFB-Pokal gewonnen hat, gegen Bayern München.
Ja, so, ja, krass, wow.
You remember?
Da macht man einen Film.
Klar! Das
ist ein einmaliges Event.
Fick dich! Pass auf, das, was cool war daran, war so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen, wie ist eigentlich so die Vorbereitung von so einem wichtigen Spiel und so, was man halt sonst nicht so sieht. wenn man, sieht man halt sonst nicht. Das ist wirklich ganz interessant gewesen. Ja. Dann noch so ein paar Interviews.
Nachgestellt
mit,
oder haben die
während? Nein, das sind Originalaufnahmen und das sind auch Interviews mit den Spielern, so, wo die dann gesagt haben, okay, wie haben wir uns eigentlich darauf vorbereitet? Dann haben die so ein zum Beispiel gezeigt, was die für sich damals ein Motivationsvideo angeguckt haben vor dem Spiel und so. Das war ein ganz kitschiges Motivationsvideo und das war irgendwie ganz cool einfach, das mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Die Spieler waren total sympathisch und wahrscheinlich haben die nur sympathischen vor die Kamera gesetzt, aber das war ganz nett. Ja, einfach so ein bisschen Einblick dazu bekommen, das nochmal so ein bisschen nachzuerleben, weil das halt was Besonderes war. Das war halt irgendwie cool.
Das ist cool.
Und im Kino selbst war witzig, weil die ganzen Frankfurt-Assis drin waren. So, man hat überall nur Bierflaschen umfallen hören und alle immer gegrölt. Also es war nicht so, wie man sonst sich das Kino vorstellt. Es war ein bisschen assiger.
Gab es auch anderes Essen zu dem Event?
Achso, nee, ich glaube, es gab einfach viel Bier.
Es gibt nur noch Biermenüs.
Nur noch Bier mit Currywurst.
Bier und noch mehr Bier.
Nee, aber.
Das Familienbier.
Ja.
Partnerbier.
Genau, aus dem Eimer.
Genau. Anderthalb Liter Eimer Bier. Ja. Ich habe Kino gezeichnet.
Ich hab voll gut, Mann. Voll die gute Perspektive.
Digga.
Post mir gleich auf Instagram. Ich
schaue Perspektive aus.
Oh. Post mir gleich auf Instagram. Wie diese geile Künstlertätigkeiten.
Ja, ich muss das noch signieren. Mhm. Mit meiner Kinderunterschrift. Max unterschreibt die 12-jährig.
Lüge. 14-Jähriger, bitte. Wunderschön. Wunderschön. Ja. Genau, das war gestern Abend.
Interessant.
Aber ja, gut, ich glaube, interessant wird die Geschichte halt erst dadurch, dass ich davor halt irgendwie 3 Stunden Schlaf hatte und dann um 8 Uhr abends ins Kino gegangen bin und das alles so gemütlich und dunkel war und ich nicht eingeschlafen bin. Das ist mein Achievement des Abends gewesen.
Christepke.
Und ich auf dem Rücken noch abgeholt habe am Bahnhof in Spich. Das war schön. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir machen jetzt eine coole Instagram-Story über CarPlay und so. Kein und haben es voll vercheckt.
Müde.
Ja. Geschichte Nummer 4.
Ja.
Auch die Geschichte hat sich auch in Bonn abgespielt. Das GOP. Kennst du?
Ich weiß nicht, wofür das steht. Das könnte irgendwie Parmesankäse sein oder irgendwas anderes. Also wofür DOP, steht das? Ne? DOP ist dieser Käse.
Ja, ich glaube schon. Ja. Aber GOP. Ganze Opern in Peru.
Wofür steht GOP?
Oh, Willi macht gerade Siri.
Wird Eva sagen, wie
immer. Action. Goop. Wofür steht Goop?
Ja, erzähl mal, was ging da so?
Das ist so ein, also Varieté, finde ich, klingt immer. Eine Mischung aus
nackten Frauen.
Genau, zu vielen nackten Frauen und irgendwie ein bisschen altbacken. Aber ich weiß gar nicht, was klassisch jetzt eigentlich Varieté bedeutet. Ob das bedeutet, ey, du sitzt am Tisch mit mehreren Leuten und da gibt's was zu essen und zu trinken dabei und du guckst irgendeine Show an. Ich glaube, das bedeutet Varieté wahrscheinlich und nicht das Programm. Ja, und das Programm ist da immer wechselnd. Und ich war mit meinen Eltern schon mal da und Chiara. Und da war es so ein bisschen lame. Das war dann so ein Typ, der durchmoderiert hat und verschiedene so ein bisschen wie Supertalent quasi, so verschiedene Sachen angekündigt hat, die ganz coole Sachen gemacht haben. Ja, war ganz nett, aber wir hatten so ein bisschen das Gefühl, das war eher so für die Zielgruppe Ü65. Ich muss bei solchen Aussagen mal aufpassen, dass ich meinen Papa nicht mit einschließe. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Jedenfalls war das gestern dann das Programm, das hieß Impulse. Und ich war so ein bisschen. Eigentlich hatte ich keine Zeit, weil ich, wie man an den ganzen Geschichten hört, gerade ist der Freizeitstress mit UPP-Stress ein bisschen real. Ich muss mehr Nein sagen, wenn Leute mich was fragen, einladen, sonst was.
Ich kann kurz auflösen.
Nein.
Das GOP-Varieté ist ein Ableger des Varietés Georgspalast, GOP in Hannover.
Georgspalast? Kürzen die GOP ab?
Ist mir doch scheißegal, wie die das machen.
Was sind das für Wackos?
Weiter erzählen. Bitte.
Jedenfalls Impulse, das Programm. Und das war total cool, weil das
Weil du nebenbei den UPP im Laden konntest?
Weil es ein durchgängiges Programm war. Also es war eine Show von, kannst du dir vorstellen, wie als wären die Flying Steps da gewesen im Prinzip. So eine Breakdance-Crew. Es waren so 6 hochtalentierte Leute, die irgendwie Musik gemacht haben, so ein bisschen rumgetrommelt haben, aber auch Breakdance gemacht haben, ein bisschen Tricking, bisschen so Comedy, quasi so mit, soll ich sagen, so Comedy, also ein bisschen wie ein Clown, so, weißt du, jemand, der lustige Sachen also macht, aber es auch drauf hat. Irgendwie. Ja, Artistik, aber so hochmoderner Zirkus, also nicht so hart wie dieser Flickflack-Zirkus oder so, sondern eher wie ein moderner Underground-Zirkus, wenn du es so willst. Und das war total cool, also weil gute Musikauswahl, gute Mischung aus coolen Sachen, die die gemacht haben, ein bisschen Trapez und so war auch dabei, genau, Zirkus trifft es eigentlich ganz gut so. Und ja, ich glaube, mit diesem ganzen Varieté-Charme, sage ich mal, dass du da am Tisch sitzt. Gab's dann
Essen?
Ja, genau, du, zum Tisch kannst du dir immer Essen bestellen und
Trinken
bestellen.
Was gab's denn zu essen? Das ist für mich die spannendste Frage.
Ich habe nichts gegessen, aber Chiara hat sich so eine Antipasti-Platte geholt zum Beispiel und Malte hat sich so Snackbox-Kram geholt, also dann so verschiedenes Kram.
Also, ist kein, oder kann man auch so richtig essen, so mehrere Gänge?
Dass ich glaube, du kannst dir eine Currywurst bestellen, auf jeden Fall. Das habe ich auf der Karte gesehen, ob da jetzt mehrere Gänge sind. Das
ist gar nicht so, Varieté klingt für mich so, okay, wir essen jetzt ganz edle französische Gerichte.
Ja, ich glaube, die Currywurst ist edel, aber also ich glaube, es ist schon edel, also die Preise waren auch schon eher edel dann.
Ja, okay.
Ich habe es nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt, aber ich vermute, du kannst da auch ganz okay Sachen, also es ist halt dunkel ist und
dann
so.
Dann doch eher so snacklastig.
Eher gehobenes, also so ein bisschen wie du, warst du schon mal in dem Kino, in diesem Luxus-Kino gedönst? Okay.
Ich bin nicht so fancy.
Ja, ich hatte auch mal einen Gutschein.
Sieht doch auch mal so Gutschein? Erotisch aus. Nein.
Okay, ich hatte mal einen Gutschein, das war echt cool. Lohnt sich dahin zu gehen.
Okay.
Jedenfalls so. Was denn?
Nix.
Hat bald jemand Geburtstag?
Nein.
ja, so gehobene Snacks, könnte man, glaube ich, sagen. Und genau, und dann haben wir das angeguckt und es war total cool. Und danach bin ich nach Hause gefahren, habe den Super Bowl angemacht und habe gearbeitet wie ein Berserker. Ah,
jetzt kann ich es auch einordnen.
Genau.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie hast du es geschafft, so viele Dinge in so kurzer Zeit?
Ja, es war im Prinzip Samstagabend, Sonntagabend, Montagabend. Das war jetzt gerade die Geschichte aus dem Maxolog. Tudu.
Wow.
27 Minuten habe ich jetzt fast alleine geredet. Wow. Jetzt bist du dran die nächste halbe Stunde.
Ich habe gar nichts zu erzählen, mein Leben ist langweilig. Gut,
dann war es das heute.
Tschüss.
Es ist immer schön.
Das Essen, ich habe ein bisschen Hunger. Was denn?
Was guckst du gerade am Handy?
Nix. Erzähl ich dir nachher. Aber dadurch, dass das Potenzial hat für ein Geschenk, werde ich es jetzt einfach mal für mich behalten.
Ah. Verstehe. Ich hatte noch 1000 Sachen im Kopf.
Hättest du die mal aufgeschrieben auf dem Zettel, den du genommen hast?
Nee, Sachen mir fallen die gleich noch ein, aber du kannst ja auch was erzählen.
Okay. Ich habe meinen Laptop bestellt.
Nice!
Ja.
Stimmt, hast du erzählt.
Das war jetzt spannend.
Es ist quasi der gleiche, den ich da jetzt auch stehen habe, ne?
Genau.
Ja.
Exakt.
Cool.
Mich nervt es, dass die 2 Wochen brauchen, den zu basteln und hier hinzuschicken.
Meiner war direkt da. Das war ganz cool. Ich konnte meinen im Apple Store abholen und die hatten genau den quasi da vorrätig liegen.
Ja, ich glaube, jetzt mittlerweile ist so der Hype rum, weil das Modell, was du jetzt geholt hast, war ja dann noch relativ neu.
Mhm.
Und ich glaube, mittlerweile kauft die keiner mehr, dass sie die nicht mehr so auf Vorrat haben.
Okay. Hast du probiert? Also hast du
klar.
Nach auf Abholen geklickt
und
so? Okay.
Also, das stand halt vorne rein, als ich den konfiguriert habe. Ja, sorry, ist gerade nicht irgendwo vorrätig bei Ihnen in der Nähe. Wir müssen Ihnen das. Und ich glaube, der wird erst noch produziert, weil 2 Wochen spricht immer dafür, dass irgendwie aus China geliefert wird. Wahrscheinlich basteln die
ihn nicht, als wäre der hier in Frankfurt im Lager oder so.
Ja, da freue ich mich schon drauf, weil Arbeitslaptop gebe ich bald ab in 2 Wochen und den neuen Arbeitslaptop lasse ich auf der Arbeit.
Voll gesund.
Ja.
Nice.
Und da ich jetzt wieder Student bin, brauche ich ein bisschen was zum Arbeiten. Ich werde jetzt Hacker-Willi. Was geht ab?
Sauber. Ich habe mir letztens überlegt, ich habe mit dem Gedanken gespielt, eine Apple Watch. Aber dann habe ich den Gedanken wieder verworfen.
Why though? Also warum bist du drauf gekommen?
Ich bin drauf gekommen.
Das kann ich nachvollziehen, aber.
Nein, ich bin drauf gekommen, weil du die hast.
Ja.
Und
Walkie-Talkie-Funktion.
Erstens die Walkie-Talkie-Funktion. Nee, ich dachte mir wirklich mal so, fast so Instagram-gesundheitsmäßig, dass ich so dachte.
Damn.
Würdest du dann, wenn du die Uhr hast, weniger dein Handy in die Hand nehmen? Und das einfach mal irgendwo rumliegen lassen und so nach dem Motto,
nein,
wichtige Nachrichten kriegst du eher auf die Uhr und dann hebst du nicht das Handy auf, um zu gucken, ob du eine Nachricht hast und dann bist du am Handy und denkst dir, ach, dann gucke ich mal gerade Sport1-App durch, dann gucke ich mal kurz Instagram, dann gucke ich kurz Reddit, dann gucke ich kurz das und dann ist eine Stunde rum. So ein bisschen Selbstdisziplinierung quasi. Aber dann habe ich mir gedacht, ich glaube, das macht keinen Sinn. Und habe ich es verworfen. Aber ich dachte so, also merkst du, dass dein Handykonsum weniger geworden ist, dein Uhrenkonsum höher?
Das ist ganz seltsames Verhalten, was sich entwickelt hat. Dadurch, dass viele Apps irgendwie zwar die Nachricht schicken, aber den Inhalt nicht so in vollem Maß anzeigen, neige ich halt dazu, wenn die Uhr vibriert, direkt mein Handy zu zücken.
Ah, okay.
Das heißt, es ist dann so eher, die benachrichtigt mich nur, wenn ich dann ans Handy gucken muss.
Okay. Das heißt, du hebst es nicht random von alleine quasi auf?
Doch, so? Auch zusätzlich. Also, okay. Es verändert sich nicht.
Okay.
Ich glaube, wenn du das erreichen willst, dass du weniger Zeit in so random Apps verbringst, dann würde ich einfach diese Bildschirmzeit einstellen, weil du kannst du pro App steuern und sagen, da nur 15 Minuten am Tag.
Ja.
Und dann geht die App auch aus, dann ist sie deaktiviert. Mhm. Und du musst extra sagen, ich will es wieder aktivieren und gucken. Das würde ich dann eher einstellen. Da hast du, glaube ich, deinen
Erfolg. Ja, ich habe das gar nicht so es ist gar nicht so ein akutes Problem. Ich dachte eigentlich nur, also es geht gar nicht so, dass ich das Gefühl habe, okay, ich versink dann so da drin und vergesse den Tag, sondern mehr so gar nicht erst das random aufzuheben, sondern den Schritt gar nicht zu machen, dass du sagst, okay, das Handy liegt halt irgendwie bei mir dann vielleicht an der Haustür, da wo der Schlüssel ist. Und alles, was du jetzt irgendwie den Tag über in der Wohnung machst, machst du einfach mit der Uhr dann, wenn das irgendwie der Fall sein sollte. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu utopisch wahrscheinlich, wenn ich es gehört habe, was du gerade gesagt hast. Und und ich würde mich auch schämen, die anzuziehen. Deswegen,
in der Schule ein bisschen schwierig, ne?
Das ist kein Problem. Viele Schüler haben die auch und so. Musst du immer sagen, vor der Klausur bitte alle Handys und Smartwatches nach vorne legen. Ja. Das ist immer sehr witzig. Aber weiß ich nicht. Würde mir irgendwie ist es nicht mein Style. So. Deswegen.
Tja.
Könnte ich nicht.
Kann ich verstehen.
Ja.
Also kann ich wirklich nachvollziehen.
Ja, ich finde, zu dir passt das halt auch in dem Arbeitskontext und so bei dir. Es ist halt nicht so komisch und so.
Ja, weil ich mich immer dafür schäme, weil ich habe so festgestellt, dass jetzt niemanden damit irgendwie dissen, der eine Apple Watch hat, aber eigentlich erwartest du genau von den Leuten, die sie nicht haben, dass sie eine hätten und andersrum. Also ich habe das Gefühl, die Leute, die eine Apple Watch haben, sind jetzt nicht besonders die krassen Experten in irgendwas, Technik oder Fitness oder irgendwie, ne? Das sind nie die es werden wollen.
Ja.
Die zum Beispiel irgendwie so einen echt beschissenen Job irgendwo haben und eigentlich gerne was Moderneres, was so ein bisschen, ne, technisch Lastiges haben wollen, die kaufen sich eine Apple Watch, weil die so hoffen, oh, ich interessiere mich für neue Technik und dann vielleicht schaffe ich den Sprung. Die Leute, die so ein bisschen chubby sind, so ein bisschen abnehmen wollen und nicht so auf ihre Ernährung achten. Ich habe eine Apple Watch, da wird mein Leben besser. Aber es ist nicht so, dass die Leute, die hardcore, weiß nicht, Ahnung haben von irgendwie Technik und dann plötzlich auch noch parallel dazu irgendwie Iron Man sind, die wirst du nicht mit einer Apple Watch finden. Weil, und ich bin der doof.
Du bist aber nicht so chubby.
Ja, deswegen, ich finde, Deswegen, wenn du sagst, dass es passt zum Arbeitskontext, kann ich sagen, ich wünschte, es würde passen, aber leider treffe ich im Arbeitskontext meistens.
Okay, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist dann so ein bisschen so da, obwohl, aber das Problem ist, die ist ja nicht teuer genug, dass das ein krasses Statussymbol ist. So, ne? Ist halt eher so rein funktional und halt so ein bisschen spacey.
Das ist doch aber schon, ich finde schon, dass wenn du jetzt überlegst, Leute kaufen sich eine Uhr, dann gibt es halt diese ganz krassen Uhren, die mehrere tausend Euro kosten. Und es gibt halt so normale Uhren, die so irgendwie was zwischen 50 und 200 Euro kosten. Und wenn du die nimmst, eine Apple Watch, ist sie schon deutlich teurer.
Ja, ne? Ja, klar, aber ich meine, so eine normale Uhr würde ich jetzt nicht als Statussymbol sehen. Das ist halt eher so eine normale Uhr ist so, ja, ich brauche halt was, wo ich auf die Uhr gucken kann. Und die anderen Uhr, die stelle ich mir halt immer bei so, wenn du mit so einem Chef, wenn du dann irgendwie so ein Bewerbungsgespräch hast, dann redest du mit so jemandem und der legt dann seinen Arm auf den Tisch und dann rutscht extra so sein Ärmel ein bisschen hoch und dann siehst du da so eine fette Uhr. Und so stelle ich mir das vor. Und wenn dann eine Apple Watch rauskommt, denkst du dir halt, ja, ist jetzt auch nicht so, also beruhig dich mal, außer ist die goldene.
Ich merke gerade selbst, wie ich da komisch geprägt bin, weil wenn ich eine Apple Watch bei jemand anders sehe, bin ich so, oh nee, was kommt als nächstes? Trägst du auch Anzug? Ich glaube, ich weiß, wo es herkommt. Ich weiß es, ja.
Aber witzigerweise, das denke ich mir auch immer, wenn Leute die AirPods drin haben. Das ist so, bei anderen Leuten denkt man sich so, was bist du denn für ein Schmuck?
Ja,
und man selber ist dann auch so,
Oh Mann. Aber ich finde es geil, wie viele Leute die mittlerweile haben.
Ja, finde ich auch cool.
Und nicht, weil ich die Dinger cool finde, sondern weil ich mir denke, ja, kauf mehr davon.
Go-Go-Aktie, geh nach oben.
Ja. Richtig gut, hat sich auch gut entwickelt die letzten Tage. Ja,
es ist wieder, wie soll ich sagen, die ersten 10 Folgen haben wir immer so ein bisschen darüber gesprochen. Und die letzten 20 Folgen nicht, weil es einfach, ein trauriges Bild war. Ja. Nee, also weil einfach nicht so cool war. Und jetzt erholt sich alles gerade so ein bisschen. Das ist ganz cool zu sehen. Jetzt müsste man eigentlich wieder überlegen, ob man da irgendwas mal wieder nachkauft oder
hätte man nicht. Jetzt
hätte man vielleicht schon machen müssen, aber ich glaube, jetzt ist immer noch, ist ja immer noch nicht back again. Müsste man schauen.
Ja.
Aber gerade irgendwie andere Sachen um die Ohren. UPP und so.
Ja.
Ja. Ja, ja.
Du hast so viele Sachen, die du erzählen wolltest. Ich habe gehofft, durch diese langweiligen Storys kann ich das ein bisschen.
Das war nicht langweilig. Ich muss mitreden. Ich fand, das war witzig. Irgendwas war doch letzte Woche, wo wir gesagt haben, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Ey, ich habe so ein Fliegengedächtnis, das ist zum Kotzen.
Ja, aber das sind immer so Sachen, die man so nebenbei irgendwie mal kurz.
Ich gucke mal ganz kurz auf meinen Kalender.
Die kurz immer aufpoppen, dann vergisst man die wieder. Und das ist halt nichts, was in den Alltag bestimmt, leider.
Deswegen muss man immer brav seinen digitalen Kalender pflegen.
Ja, oder man redet halt über die Dinge, die gerade aktuell irgendwie wichtig sind. Sucht nicht in der Vergangenheit nach irgendeinem.
Warte, Zeugniskonferenzen waren. Autoummeldung, kann ich kurz erzählen. War ein Gang zum Amt, der sehr positiv verlief, weil vorab angemeldet und Nummer gehabt. Deswegen total entspannt und easy und schön. Ganz, ganz toll war das.
Mhm. Ist doch cool. Wird besser.
Wird besser. Ja.
Und du bist immer noch nicht drauf gekommen. Nee. Das war es wahrscheinlich nicht.
Das war es nicht. Aber ich komme auch gerade nicht drauf. Ich glaube, ich halb so wild. Zeugniskonferenzen, kann ich ganz kurz von erzählen.
Hau raus.
Ist ganz interessant, das mal so den Einblick dahinter zu haben, weil man als Schüler ja einfach nur weiß, okay, ich habe frei und alles andere ist mir egal. Und es ist tatsächlich irgendwie ganz cool, weil du hast dann die verschiedenen Klassen und Stufen. Dann hast du zum Beispiel die Q1, also die jetzige 11. Und dann ist da so eine Liste, wo dann jeder Schüler da steht und mit allen Noten in den Fächern. Und die Lehrer haken dann quasi immer bei sich so ab, okay, steht da auch die Note, die ich quasi eingetragen habe. Das kontrolliert man so ein bisschen. Und dadurch kriegt man so ein bisschen so einen Überblick über die ganze Stufe, wie so die Noten technisch dastehen. Dann wird immer, also das ist nicht so, als würde man über jeden einzelnen Schüler reden, dann würdest du irgendwie über 100 Schüler reden.
Also bei uns hat man früher geredet?
Ich glaube ja. Ich glaube im Positiven, aber ich glaube, also so wie ich das jetzt erlebe, ist es entweder sehr schönes Zeugnis, nächster Schüler, oder ja, wird eng, müssen wir Gespräche führen, bla bla bla. Und dann vielleicht manchmal noch so,
Oh, den mag ich, der ist mir sympathisch. Lass uns einfach über den.
Nee, du musst dir vorstellen, bei der Stufe sitzen da, also bei Klassen sitzen halt irgendwie die ganzen Lehrer, die Klasse unterrichten. Bei der Stufe sitzen halt mega viele Lehrer da und dann ist es nicht so super persönlich, dann ist es eher halt wirklich nur so ein gutes Zeugnis. Aber
in unserem Fall war es wahrscheinlich trotzdem super persönlich, weil man sich die Zeit genommen hat.
Ich glaube, bei der Klasse ja. Und ich glaube, bei unserem Zeugnis haben wir einfach gesagt, ja, ne, das ist ein gutes Zeugnis für einen Jungen. So ungefähr. Weil man sieht jetzt, man sieht jetzt immer so die Mädels, mega gute Noten, dann noch so manchmal so ein paar Jungs. Aber es ist schon interessant zu sehen, so ein bisschen die Entwicklung in der Stufe. Das kannst du überhaupt nicht irgendwie erweitern auf.
Ich hätte jetzt pauschal für die ganze Welt gesprochen.
Es gibt ja so Studien, die halt sagen, ne, dass, also die ja zeigen, dass Mädels bessere Abiturschnitte haben. Aber das ist ja egal. Jedenfalls fand ich das ganz, ganz spannend, wie da so die Dynamiken im Lehrerzimmer sind. Wie das so ist, so, dass manche Lehrer dann eher so drauf sind, so nach dem Motto, kann dem nicht noch jemand die 5 geben? Der hat doch nichts verloren in der Stufe, so ungefähr.
Und echt krass?
Ja.
Also stehst du dann auf und sagst, was bist du für ein behinderter Spaß,
die Gesicht. Lehrer? Nein, es ist so ein bisschen, es ist dann eher, also.
Hä, was, ernsthaft? Sowas hat jemand gefordert?
Ja.
Solche Leute müsste man hängen.
Ja. Ich sehe das genauso, aber lass mich kurz die Argumentation erklären. Dann
ich habe gerade die perfekte Überleitung zum nächsten Thema und dann mit gerantet.
Das hat Willi gleich wieder vergessen, passt auf.
Nein, ich schreib's mir auf, gib den Titel.
Das Ding ist, dass du dann manchmal so Lehrer da sitzen hast, die jetzt, sag ich mal, in der EF die haben, in der 10. Und dann haben die vielleicht schon von der 5 an und die kommen seit der 5 an nur so mit 4 auf dem Zeugnis irgendwie durch die Schule durch. Weißt du?
Ja.
Und dann sind die in der EF dann, dass die dann so sagen, ey, das kann doch nicht sein, dass der die ganze Zeit hier sich durchquält. Und ich glaube, dass die das dann tatsächlich positiv im Sinne des Schülers meinen. Das kann man.
Aber was ist das? Was passiert denn dann? Die Person bleibt sitzen?
Ja, oder geht halt ab oder überlegt sich was anderes. Ich glaube, was die wirklich denken, ist jetzt nur meine Interpretation, ist dann so, hey, wenn der so weitermacht, irgendwie verläuft sich das und irgendwie geht es nicht so richtig voran und Abi wird er so nicht packen. Das kann man relativ schnell schon immer absehen und meistens trifft es auch zu.
Ja, aber es ist trotzdem falsch.
Ja, warte, ich will das gar nicht, ich will es nicht rechtfertigen, nur erklären. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich mache das mal kurz nach, wo wir herkamen. Gib dem Schüler oder der Schülerin doch eine 5, das macht doch keinen Sinn.
Ja, ich glaube, genau, ich glaube, die wollen so nach dem Motto ein Zeichen setzen, in dem Sinne, hey, du musst dir jetzt Gedanken machen, erstens, wie du in der Schule dich verhältst, so nach dem Motto, hey, du hast 150 unentschuldigte Fehlstunden, ja. Bruder, das ist vielleicht nicht der richtige Weg, setz dich auf den Arsch und mach was. Oder sag halt, okay, Schule ist halt nichts für mich, weil du bist eh die Hälfte des Jahres nicht hier, weil du nur Fehlstunden hast, und such dir eine Ausbildung und mach irgendwas, wo du glücklich wirst, aber in der Schule wirst du nicht glücklich und mach nicht so weiter. Das ist jetzt meine positive Interpretation in diese Aussage rein. Natürlich gibt's, wie bei 100 Leuten, gibt's auch ein paar Vollidioten, die halt einfach die Welt brennen sehen wollen, aber ich würde unterstellen, dass es manche gibt, die auch eben das eher im Kopf haben, und das finde ich, ich kann's nicht, also ich kann's sogar ein bisschen nachvollziehen.
Ich find's, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich kann es auch nachvollziehen, wo die herkommen. Ich finde es aber falsch.
Ich finde es auch falsch.
Aus zwei Gründen.
Tell me.
Grund Nummer eins ist, wenn du der Person ein Statement machen willst, ein Zeichen geben willst, dann machst du das, indem du mit der Person redest. Und klar.
Was ist, wenn du mit der seit 3 Jahren redest und die sagt immer, ja,
dann hast ich du mach alles, jetzt mal mehr? Dann hast du alles getan, was du tun musst, aus meiner Sicht. Also als Pädagoge hast du alles gesagt, was du sagen musstest, und du hast alles versucht, so Haken dran. Du kennst ja aber die Intention der Person nicht, und vielleicht hat die Person selber auch noch keinerlei Plan von dem Leben, und du weißt auch nicht, warum fehlt die Person so oft, warum ist sie so schlecht. Und da jetzt quasi über sie hinweg zu entscheiden und sagen, ja, wir kicken dich jetzt raus, obwohl eigentlich die Noten das ja nicht hergeben, weil man sitzt ja da und hat sich vorher was überlegt.
Naja, du musst dir aber überlegen, dass es oft so ist, dass die Lehrer sich nicht trauen, eine 5 zu geben. Dass es eher so ist, der Schüler steht eigentlich 5.
Aber dann ist das das individuelle Problem des Lehrers.
Absolut,
nicht
absolut.
Des Kollektivs, das dann irgendwie Noten nochmal korrigiert.
Richtig, das ist das Problem des individuellen Lehrers. Aber wenn du jetzt weißt, du sitzt da und du hast die 5 gegeben, sage ich mal.
Ja. Ne?
Und du hast gesagt, ich habe die Eier, dem jetzt die 5 zu geben, weil der hat die 5 verdient. Dann sitzen um mich rum 3, 4 Leute, die nicht die Eier haben, die 5 zu geben, und dann sagen, ah nee, ich will nicht der sein, weswegen er sitzen bleibt. Ich will der nette Lehrer sein, ich gebe dir eine 4. Und eigentlich hat er aber die 5, sag ich mal, nach objektiven Kriterien hat er eigentlich die 5, aber die Leute haben einfach nicht den Mumm, die 4 zu geben, weil die nicht irgendwelche Pläne, irgendwelche Rechtfertigungen schreiben wollen, die wollen einfach keine Orga, gar kein Problem damit haben.
Ja.
Und dann kann ich so ein bisschen verstehen, wenn der die 5 gegeben hat, sagt, ey, ganz ehrlich, das kann so doch
okay,
nicht
sein. Okay, aber das ist aber ein ganz anderer Twist, dann geht's darum zu sagen, ey, liebe anderen Lehrerkollegen, gebt doch die Note, die ihr eigentlich geben wollt, und nicht gib dem eine 5, um ihm zu helfen, sondern dann, also da finde ich, das finde ich wiederum nachvollziehbar, das finde ich okay zu sagen, gib die Note, die gerechtfertigt ist, finde ich völlig okay.
Ich glaube, darum geht es immer, ja.
Also okay, aber dann ist es was anderes, das klang so ein bisschen nach dem Motto, setz ein Zeichen, ja, eigentlich hat er eine 3 oder eine 4, aber gib mal lieber eine 5, so, das finde ich, so, nee, das finde ich verwerflich.
Das wäre ja auch, ne, gar nicht vertretbar, also es, ja, wenn dann eher, es ist immer nur, wenn dann nur die Entscheidung 4 minus oder 5 plus, so, ne, wo du sagst, dazwischen, das ist immer subjektiv, ob du sagst, also 3 und 5 kannst du nicht einfach machen.
Ja, genau. Aber, ne, ja,
okay, aber wenn du jetzt jemand eine 4 minus hat, ob du dem eine 5 plus oder eine 4 minus gibst, das ist halt super gewürfelt. Das ist ja wie bei 2 minus und 3 plus. Wem willst du begründen? Ja, das ist eher eine 3 plus als eine 2 minus. Das ist halt total subjektiv so. Und ich glaube, dass diese Aussage eher dahin abzielt.
Okay.
Aber trotzdem gibt es, glaube ich, auch Leute, also wie in jedem, wie es immer geben muss, die einfach nicht so nette Menschen sind, die dann sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Schüler und ich möchte nicht mehr, dass ich den unterrichten muss, und deswegen soll er gehen. Also, und deswegen möchte ich, dass der irgendwie sitzen bleibt oder abgeht oder so. Sowas gibt's wahrscheinlich auch immer. Aber ich glaube, dass, also ich würde erstmal immer das Positive unterstellen, dass selbst wenn die Aussage hart ist und selbst wenn da solche Gründe, wenn die Gründe nicht ganz klar sind, ist, glaube ich, schon oft das Wohl des Schülers im Blick, nur halt auf andere Arten und Weisen. Wie ich zum Beispiel denke immer, ich habe das Wohl des Schülers im Blick, indem man versucht, möglichst heile Weltatmosphäre zu schaffen und irgendwie so nach dem Motto bekräftigen, positiv, bla bla bla, du kriegst das hin, motivieren. Aber es gibt, glaube ich, auch manche, denen bringt das gar nichts. Und die brauchen dann vielleicht eher so einen Lehrer, der den harte Ansagen macht und sagt, jetzt setz dich auf deinen Arsch hier, sonst bleibst du sitzen, ich gebe dir die 5, wenn du dich nicht machst, bla bla bla. Das wirkt bestimmt bei manchen mehr. Und deswegen ist es ja so gut, dass es so viele verschiedene Menschen da irgendwie gibt. Ja, um das so ein bisschen zu rechtfertigen vielleicht.
Ja, bei diesem, ich will, also ich finde das immer schwierig zu sagen, ja, ich will nur das Beste für dich. Weil da ist immer so ein eigene, da ist halt immer die eigene Interpretation,
ich weiß, des Besten, das Beste ist,
drin.
Klar.
Und geil war auch so ein Spruch, den ich letztens gelesen habe, so nach dem Motto, wenn du immer nur auf die Leute hörst, die dich gern haben und deren Ratschläge annimmst, dann landest du irgendwie durch jedes Mal jeden Bias, den sie mitbringen, den Ratschlägen, landest du in so einer super defensiven Haltung.
Weil du immer wartest, dass dir jemand sagt,
was du tun sollst. Im Sinne von, ja, ich will nur das Beste für dich, nimm lieber den sichereren Job, geh lieber dahin, mach lieber das, lehn dich nicht zu weit, ne? Nimm mal die also ja, aber ich kann die Summe auch das Beste der Ratschläge führen so ein bisschen automatisch in so einem leichten defensiven Drift im Sinne von deiner Entscheidungsfall. Wenn du zum Beispiel, wenn dein Entscheidungsspielraum ist von extrem offensiv, ich gehe volles Risiko und extrem defensiv, dann hast du so nach bei der Summe der Ratschläge driftet das eher so in dieses Defensive.
Aber kann dich nicht auch jemand dazu motivieren, sage ich mal, voll aggressiv zu sein?
Ja, aber wenn du jetzt mal ich habe ja eingeleitet mit die Leute, die dich gern haben, das sind in der Regel irgendwie Eltern, Freunde.
Ja, aber angenommen,
so, dass du in der Summe meistens halt trotzdem eher so ein
ja, aber wir so beide haben uns ja auch gern.
Und ja, wenn ich dir einen Ratschlag gebe und du blendest alle anderen Ratschläge aus, dann wird's volles Risiko, immer voll Karacho. So, aber dann hast du mich und nimm mal deine Eltern noch dazu, irgendwelche Freunde aus dem Sport und bla bla bla.
Ich würde einfach. Ja, ich meine, es können ja theoretisch.
Wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe eher ins Negative driftet, ist höher als die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie alle sagen, ja, Max, volles Risiko.
Aber ich glaube, das liegt auch hart daran, weil die Eltern mit in der Rechnung sind.
Das und meine
die
ich, natürlich immer meistens das. Meistens sind es die Eltern,
genau, Geschwister, weil die gute natürlich Freunde, eher die das. Dann,
genau.
So, und, aber wenn du jetzt nur auf Freunde und du guckst, kann ich mir vorstellen, dass die schon eher dann auch mal so ein bisschen sagen, ey, hey, glaub mal an dich und du pack das mal weißt, an.
Was
und so?
Cool wäre vielleicht, wenn man zum Beispiel sowas hat, so nach dem Motto, und man muss jetzt so eine Entscheidung treffen, was ist das Beste für einen Schüler, dass man auch Eltern und Schüler hört, so nach dem Motto, so, dass es so eine Schülerrat gebe,
meinst
der
wie,
das.
Meinst du wie so eine bei der Gerichtsverhandlung so Schöffenrichter und
ja,
so?
Ja, so in die Richtung, so nach dem Motto, hey, liebe Schüler aus dieser Generation, ne, was wäre cooler für euch zum Beispiel? Also, ne, wäre es cooler, irgendwie sich mit so scheiß Noten bis zu 13 irgendwie ins Abi zu schaffen und vielleicht das Abi zu packen? Oder werdet ihr es cooler, irgendwie, wenn euch jemand mal so einen Denkzettel verpasst und dann hört man irgendwie 20 Schüler an und guckt so, okay, wie reagiert so die Schülergemeinschaft darauf? Ne?
Ja, das Problem ist, glaube ich.
Das ist jetzt nicht praktikabel vielleicht, ne? Aber
ja, nee, das Ding so ist, du führst ja mit jedem einzelnen Gespräch, du hast ja die Pflicht und so, die über die Noten zu informieren und so. Du führst ja, niemand ist ja überrascht über die Note auf dem Zeugnis eigentlich, wenn er nicht doof ist, dann kannst du es vorher absehen.
Aber auch nicht, weil das Individuum selbst ist vielleicht so, ja, keine Ahnung, mir egal oder ja, weiß selber gar nicht, braucht und wenn aber dann die anderen aus verschiedenen Stufen der Schüler sagen, hey, eigentlich wäre es viel cooler für ihn und bla, ohne dass man das Individuum kennt, dann könnte
man
das
mal so ein bisschen einen
anderen Kontext geben. Irgendwie.
Aber meinst du, man kommt dann irgendwann zu dem Ergebnis, ja, sitzen bleiben und die 5 tut jemandem gut? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie dann der Konsens wird, wenn du unter Schülern fragst. Und
naja, aber das eigene Bild wird leicht anders. Also es wird einfach nur aufgefrischt. Ne? Man hat nicht dieses, okay, ich bin Lehrer, ich weiß seit 20 Jahren, was gut für Schüler ist. Ne? Man sieht einfach, hört andere Meinungen. Vielleicht hilft das bei der auch bei der Entscheidungsrechtfertigung.
Ja, aber das nochmal, das eigentlich sollte das ja so ein bisschen in den Quartalsbesprechungen so klar werden. Wenn du dann irgendwie mit 30 Leuten aus deinem Kurs sprichst, dann wird dir ja so ein bisschen klar, hey, mache ich irgendwie doofen Unterricht? Wie ist gerade so die Stimmung im Kurs? So kommen die alle irgendwie schon mit gesenktem Blick rein oder sind die irgendwie offen? Und wenn du sagst, hier können wir im Unterricht irgendwas verändern, brauchst du irgendwas anderes und so, dann merkst du ja schon so ein bisschen, wie ist die Stimmung. Oder wenn du dann mal ein bisschen offensiver bist und sagst, hier, du hast irgendwie 20 unentschuldige Fehlstunden, ist das nur wegen Kiffen? Und wenn die dann beschämt auf den Boden gucken, dann weißt du auch, okay, warum ist das eigentlich so? Und so kriegst du ja eigentlich schon, wenn du so ein bisschen offener bist und versuchst mit denen ein bisschen zu sprechen, kriegst du das schon so ein bisschen raus. Aber das macht natürlich
nicht jeder. Aber das ist ja auch der Prototyp-Lehrer und die Lehrer, die dann sagen, oh, ich will keine 4 geben oder keine 5 geben, sind ja oft die vielleicht auch nicht so.
Ja, klar. Ich wollte nur sagen, das System gibt es eigentlich her, dass man genau so diese Sachen eigentlich erfährt und dass du dich darum bemühen sollst und so. Aber du kannst immer den sparsamen Weg gehen und sagen, naja, ich gebe einfach nie eine 5, dann muss ich keine Förderpläne ausfüllen. Ich gebe die Noten nur schriftlich, schreibe die Note auf einen Zettel und gebe die quasi den Schülern raus. Dann sind die informiert, ich habe meine Pflicht getan, die haben dann ihre Note. Und du kannst natürlich alles so machen, um möglichst wenig Schülerkontakt zu haben.
Weißt du, was krass wäre? Ja. Wäre jetzt ein Riesenaufwand, aber stell dir vor, du müsstest, egal bei welcher Note, einen Förderplan geben. Also Förderplan. Mhm. Also nach dem Motto, du betrachtest jeden Schüler und schreibst, auch wenn jemand überall nur 1 steht, dann müsstest du halt auch was überlegen, wie du diese Person am besten fördern kannst, so im positiven Sinne.
Genau.
Wie rette ich die Person? Dann hättest du nicht diesen, das eine erzeugt Aufwand, deswegen lenkt dich das System quasi dazu, halt bessere Noten zu geben.
Ne? Genau, also weil das Problem ist da so ein bisschen, dass es einfach nicht machbar ist. Also da müsste man das System umstellen, dass man sagt, okay, keine Ahnung, dann dürftest du nur 2 Klassen unterrichten maximal, damit damit du 60 Schüler individuell irgendwie wahrnehmen kannst. Aber das System gibt sich ja schon so ein bisschen Mühe in die Richtung, dass du jetzt nicht mehr nur noch so Förderkurse hast, sondern auch so Begabtenförderung. Dann schlägst du den irgendwie bei der Notenkonferenz vor. Dann kann der irgendwie 2-3 Stunden in der Woche während des Fachunterrichts zum Beispiel rausgehen und dann an einem Projekt arbeiten, an einem eigenen und so.
Okay.
Und das heißt, es wird schon ein bisschen darauf geguckt. Und in der Lehrerausbildung jetzt gerade ist so ein harter Fokus auf individuelle Förderung. Das ist natürlich alles pseudomäßig, weil du kannst nicht, wenn du vor 30 Leuten stehst, kannst du nicht 30 Leute individuell fördern. Das funktioniert einfach nicht, weil du musst die ja auf irgendwie eine Klausur vorbereiten und so.
Du wirst dem nicht gerecht, was eigentlich der Erwartung
ist. Richtig, also weil es unrealistisch ist, sondern was halt gemacht wird, also was ich jetzt selber ja auch merke, du machst dann immer, guckst dann, dass du eine Aufgabe irgendwie machst für die, die langsamer sind, dass du die irgendwie unterstützen kannst, nach dem Motto, hey, wenn du das nicht checkst, lies den Text nochmal, das hast du in der Hinterhand, damit du quasi den schlechteren Teil der Klasse so ein bisschen fördern kannst. Und du hast noch was so für die Schnellen, so nach dem Motto, hey, wenn ihr früher fertig seid, guckt euch das Experiment mal an und versucht das zu interpretieren und bla bla. Das heißt, du machst, also in der Regel würde ich sagen, machst du so eine Dreier-Splittung. So. Du hast die, die normal durchgehen, du hast die, die ein bisschen schwächer sind und die ein bisschen besser sind und versuchst damit alle am Ende der Stunde irgendwie auf einen Nenner zu bringen. Und da ist aber auch die Krux, wie besprichst du das jetzt? Weil wenn jetzt die, sag ich mal, die Guten dann über ihr Experiment philosophieren vor der Klasse und so,
der Rest denkt
so, ja, ich habe keine Ahnung, ich habe die Aufgabe nicht gelesen, keine Ahnung. Ja. Und das heißt, das ist in dem System einfach super unbefriedigend, finde ich. Also man macht es dann irgendwie, weil man die Leute ja auch beschäftigen will und ich finde es auch total doof, wenn Schüler rumsitzen und sich langweilen. Ich fand es als Schüler auch immer doof, wenn man sich dachte, ja, was machen wir jetzt? Das heißt, das ist ganz cool, du hast dich quasi beschäftigt mit was auch relevant ist am Thema, aber du kannst im Prinzip das Feedback nicht angemessen geben. Du kannst im Prinzip dann nicht jedem, sag ich mal, vielleicht das Bedürfnis erfüllen, so nach dem Motto, hey, das hast du gut gemacht, das ist falsch, das ist richtig, die Zeit ist nicht, also die Möglichkeit hast du so nicht gekannt. Das ist so ein bisschen schade, finde ich. Aber es wird so ein bisschen darauf geguckt, also die Bildungsforschung geht in die Richtung, dass man sagt, okay, nimm jedes einzelne Individuum wahr und du hast nicht mehr 30 gleichgeschaltete, homogene Schüler vor dir sitzen kriegen alles das Gleiche. Aber es ist entweder ein langer Weg oder es muss sich generell was komplett am System ändern, damit das irgendwie realistisch funktionieren kann.
Ja. So. Ich finde auch, vielleicht die Rollenverteilung ist auch schon auch schwierig, wenn du hingehst und sagst, wer ist eigentlich die Partei, die das Bildungssystem prägt und dann sagst du, ja, es ist quasi eine Forschungseinrichtung quasi.
Also du meinst jetzt nicht politische Partei gerade?
Nee, gar nicht.
Ach so, weil du meinst, welche Partei?
Du hast die Schule, du hast irgendwie Bildungsämter und dann hast du die Universitäten, die Forschung vorantreiben. Und ich glaube, da könntest du halt auch hingehen, naja, vielleicht kann die Schule sich selbst weiterentwickeln und mit Feedback arbeiten und so weiter. Und dann könntest du halt vielleicht selber so kleine Experimente in der Schule fahren und sagen, hey, wir machen mal eine Klasse, die funktioniert mal so, dann machen wir das mal und schauen, wie es funktioniert.
Im gewissen Rahmen kannst du das ja sogar.
Cool.
Also man hat da schon so ein paar Freiheiten in der Richtung, dass zum Beispiel diese Förderunterrichtssachen zum Beispiel, dass du sagst, okay, wir geben den Schülern die Möglichkeit, jetzt so projektmäßig irgendwas zu arbeiten und so. Das ist halt von der Schule selbst so überlegt. Zum Beispiel ist ja auch so, dass Ernährungslehre bietet ja nicht jede Schule an und so, sondern du sagst halt, ich möchte Ernährungslehre anbieten, deswegen stelle ich einen Lehrer dafür ein. So kannst du ja Fokusbildung betreiben in eine gewisse Richtung. Du kannst ja sagen, okay, wir wollen Informatik stärken und so.
Okay, das ist aber so, du kannst in Fachrichtungen tiefer einsteigen oder dich ein bisschen weiter aufstellen. Aber es ist ja nicht so, dass du experimentellen Unterricht machst, was die Unterrichtsmethode angeht, oder?
Aber das kannst du ja voll freigestalten. Da guckt ja noch weniger. Also,
ich
kann doch jetzt unterrichten, was ich möchte.
Okay. Also, das heißt, du könntest sagen, ich mache einen separaten Mathekurs, wo Mathe ganz anders unterrichtet wird als im regulären Kurs.
Wäre nicht separat. Also klar, ich könnte, was ich machen könnte, ich weiß nicht genau, in welche Richtung du gehen möchtest, aber
ich weiß noch nicht.
Ich könnte zum Beispiel eine Mathe-AG anbieten, wo dann die Leute freiwillig reinkommen können. Ich sage dann, hey, komm da rein, dann machen wir Mathe ein bisschen anders, in cool irgendwie. Weiß ich nicht, anwendungsbezogen, ich habe keine Ahnung von Mathe. Irgendwie anwendungsbezogener. Das ist total cool. Oder sagen wir mal mit Bio, da kann ich das.
Ja, okay, besser. Okay.
So eine Bio, eine Experimente-AG. So nach dem Motto, hey, wir müssen irgendwie das Abi vorbereiten, deswegen schaffen wir im normalen Unterricht das nicht, Experimente schön unterzubringen. Ja. Das frisst zu viel Zeit. Wenn ihr Bock habt auf Experimente und ein bisschen biobegeistert seid, kommt in die AG und dann machen wir einfach hart Experimente und irgendwie Forschungs-AG-mäßig. Das wäre eine Möglichkeit. Aber du kannst ja auch sagen, das ist so ein bisschen. Das Ziel, das du hast, ist ja, die Kompetenzen beizubringen, die im Lehrplan stehen und die quasi das Abi vorzubereiten.
Ja.
Und wenn du das erfüllst, diese Kriterien, kannst du den Unterricht gestalten, wie du willst. Du kannst die im Prinzip ein Jahr lang sich alles selbst beibringen lassen. Wenn das funktioniert. Also du wirst halt daran gemessen, so nach dem Motto, hey, packen die ihr Abi und schreiben die Klausuren gut. Das ist halt so der Richtwert, wo du dann merkst, wenn die halt dann das Abi 5 machen, dann kannst du so geilen Unterricht gemacht haben, wie du willst. Das ist halt irgendwie scheiße für alle. Für die Schule, für die Schüler und für dich.
Ja, verstanden.
So, aber
sagen wir so, wenn du es schaffst, ein System zu entwickeln für dich, wo diese zwei Ziele gesichert sind und du drumherum aber noch
absoluten
Shit machst, dann läuft's.
Okay. Absolut. Das ist die Freiheit, die du hast. Ja.
Okay, das heißt, du brauchst dann eigentlich brauchst du die Eier und du hast einen gewissen Grad an Verantwortung, weil du willst halt die Schüler nicht hängen lassen, sondern nach dem Motto, ihr seid jetzt meine Versuchskaninchen und ich verschleiß meinen Jahrgang oder so. Das heißt, wenn du Okay, das heißt, du musst für dich irgendwie einen Weg finden, wie du Sachen experimentell irgendwie für dich herausfinden kannst, was funktioniert und was nicht, ohne dabei zu viel Risiko auf die anderen abzuwälzen. Und wenn du das hinkriegst, kannst du dich austoben.
Genau, aber das mache ich ja auch zum Beispiel so ein bisschen, ne? Dass ich halt, darf man eigentlich auch nicht, ist ja nicht öffentlich hier. Ich glaube, ich habe, seitdem ich jetzt ein Lehrer bin, vielleicht 5-mal was an die Tafel geschrieben, wenn es hochkommt so, ne? Das ist ja im Prinzip schon ein bisschen experimentell, weil ganz andere Lehrer, die schreiben halt die Tafel voll und die Schüler schreiben das ab und dann ist das im Heft, im Kopf und was weiß ich nicht. Und ich merke dann bei den Tests zum Beispiel manchmal, dass der Nachteil an dem, wie ich es mache, dass es halt alles präsentiert ist und ich lade dann die Bilder hoch und man spricht ganz viel über die Sachen, sehr diskursiv und so, dass dann oft der Impuls fehlt, das aufzuschreiben und dann können die das zu Hause nicht mehr abrufen. Dann denken sie halt vielleicht, okay, die Stunde war cool, ich habe was mitgenommen, aber eine Woche später, wenn die für den Test lernen wollen, denken sie, oh scheiße, ich habe ja gar nichts aufgeschrieben. Was hat der Pelzer nochmal, was haben wir nochmal Cooles diskutiert? Ja, ja. Das heißt zum Beispiel, da stoße ich so ein bisschen auf die Grenze, dass ich sage, okay, ich muss eigentlich öfter die Phase einbauen, wo man dann was aufschreibt, wo man sagt, okay.
Das heißt, du guckst in deinem Heft zurück und siehst die Sachen. Die
genau, so Stand jetzt sichern wir mal. Stand jetzt, was haben wir gerade? Mhm. Das schreiben wir mal kurz 2-3 Merksätze auf. Das müsste ich noch mehr einbauen zum Beispiel.
Okay.
Und so experimentiert man ja eigentlich immer die ganze Zeit mit seinem Unterricht. Du sollst deinen eigenen Unterricht immer evaluieren. Das heißt, du gehst aus der Stunde raus und denkst dir so, welche Aufgabe hat eigentlich funktioniert? Die hat irgendwie nicht funktioniert. Warum nicht? Ja, okay, war vielleicht zu offen. Das heißt, die Klasse braucht vielleicht eine Aufgabe, die irgendwie klarer ist und nicht so, hey, blätter im Buch durch, such dir das passende Thema, bla. Zum Beispiel meine Neuner jetzt am Morgen, das ist irgendwie die vorletzte Stunde jetzt in dem Halbjahr, die haben sich, ich habe die so ein bisschen gefragt, ey, worauf habt ihr eigentlich Bock?
Ja.
Und die haben sich gewünscht, dass die sich ein Mystery ausdenken. Mystery ist so eine PEDA-Methode, also nicht nicht aus PEDA, sondern eine Schulmethode so, wo du quasi Sachen ausschneidest, wie so ein Memory, und du hast halt dann eine inhaltliche Geschichte, Fakten von Bio und so. Zum Beispiel haben wir es zu AIDS gemacht. Dann, steht dann so, Peter hat ungeschickten Geschlechtsverkehr mit Hildegard, und dann hast du ein Kärtchen, wo draufsteht, irgendwie AIDS überträgt sich über die und die Faktoren. Es gibt den HI-Virus, dann hast du ein Bild vom HI-Virus. Mhm. Und die sollen quasi das dann so legen. Das ist so eine Strukturlegem-Technik-Methode. Mhm. Du hast dann irgendwie 50 Karten und versuchst die in den Kontext zu bringen. Und versuchst
du erstellst die Karten selber und legst danach selber?
Der Lehrer erstellt die Karten und ich gebe die quasi aus. So, und dann ziehen die nach und nach die Karten und müssen dann quasi so, so was legen. Und dann reden die quasi darüber und erschließen sich so ein Thema. So, das ist die Methode dahinter. Das ist ganz nett, die finden das ganz cool. Und die sind dann von selber darauf gekommen, dass sie gesagt haben, hey, wir können doch ein Mystery einfach erstellen. Und das heißt, wir machen das morgen so, dass die eine Stunde dann Zeit haben, die Bücher zu nutzen und ihre Unterlagen. Und dann sollen die zu den Themen, die wir jetzt in dem Halbjahr gemacht haben, ein Mystery erstellen. Finde ich total cool. Kam von denen, ist aber halt eine ultra offene Methode. Das heißt, die Schüler, die nicht so gut sind, die so ein bisschen müde sind morgen oder so, die kriegen morgen nichts geschissen. So, dir wird nichts laufen. Aber die Bock drauf haben, motiviert sind und so ein bisschen da irgendwie dabei sind, was zum Glück die meisten sind, für die wird das vielleicht eine ganz coole Stunde. Das ist aber so.
Bring so einen Sixpack-Starbucks-Becher mit für die müden Leute.
Genau.
Kids, gib Kaffee. Ich habe noch nie Kaffee getrunken.
Trink. Aber das ist genau das Experimentieren so im kleinen Rahmen, das man so macht. Im Prinzip.
Hast du für dich dann, das geht jetzt ein bisschen weit, aber hast du für dich dann auch so.
Nein.
Nein, hast du nicht.
Meinst du einen Evaluationsbogen quasi, wo ich mir danach aufschreibe?
Naja, du sagst halt, okay, also wenn du ein Experiment machst, musst du es ja danach irgendwas bewerten. Also schon in die Richtung, aber vielleicht eher auf so einer höheren Ebene zu sagen, hey, was will ich eigentlich, wenn ich die 30 Leute sehe, die dann in der Klasse sitzen, was will ich eigentlich für die zusätzlich erreichen? Klar, die sollen Inhalt am Ende checken, dass sie Abitur machen können, aber ich möchte zum Beispiel, dass Klein Lisa in der Ecke am Ende irgendwie es schafft, nach einem Halbjahr vielleicht sich Leuten besser Sachen zu erklären und dass der kleine Max in der anderen Ecke irgendwie mal die Klappe hält, wenn er die ganze Zeit irgendein Bullshit labert. Also dass du so individuell noch so ein bisschen Ziele setzt für die einzelnen Leute, wo du sagst, hey, das könnte besser laufen für dich.
Aber das machst du unbewusst und bewusst. Also unbewusst machst du es natürlich, weil du willst, dass es in der Klasse läuft. So nach dem Motto, wenn du merkst, okay, irgendwer baut nur Scheiße, hast du natürlich das Ziel, dass die Klasse besser lernen kann, wenn der Typ die Klappe hält. Oder es war, glaube ich, gerade ein Typ in deinem Beispiel.
Ja, kleiner Max.
Achso, ja, gut. Das heißt, dann hast du natürlich das kurzfristige Ziel, okay, ich muss den irgendwie motivieren, ich muss irgendwie das hinkriegen, dass der Bock auf das Ganze hat, weil sonst zieht die ganze Klasse runter.
Ja.
Anders ist das zum Beispiel bei Klein Lisa, glaube ich, gerade ein Beispiel, die halt irgendwie total ruhig vielleicht ist. Das finde ich persönlich immer schwer, die irgendwie, weil wenn du dann in der Quartalsnoten zum Beispiel denen sagst, ey, ganz ehrlich, ich muss dir eine 5 geben, weil mündlich, oder eine 4, weil du halt einfach kein Wort sagst, aber du arbeitest ganz okay mit. Was ist denn das Problem? Ja, ich melde mich nie irgendwie im Unterricht. Ja, was können wir denn tun? Und die haben selber so gar keine Idee, was da irgendwie verbessert werden kann, und geben dir keine Chance, irgendwie mit denen zusammenzuarbeiten. Und da musst du halt gucken, okay, wie kann ich die so motivieren? Also meine Methode ist dann immer, dass man halt einen geschützten Raum schafft, ne? Dass man das halt irgendwie so möglichst angenehm und möglichst angstfreien Raum schafft, damit die Leute sich trauen, sich zu melden. Ja. Und das klappt in der Regel ganz gut. Bei manchen aber auch nicht. Und ne, das ist, so musst du immer schauen. Und klar, und dieses bewusste Ziele setzen, das machst du spätestens, wenn die ersten Quartalsnoten halt sind. Ne? Mhm. Dann kommen ja jeder Einzelne quasi zu dir und hast ein Gespräch mit dem und dann ist so, hey, du hast jetzt eine 2, passt dir das? Ja, okay, dann alles cool. Oder, ne, ja, ich möchte gerne 1 haben. Ja, okay, dann guckst du, okay, was können wir denn machen, dass du eine 1 kriegen kannst?
Gibt's so eigentlich so, so Selbstreflexion, die nicht notenbezogen ist? Also die, klar, irgendwie am Ende läuft es in der Note zusammen, aber das so, was ich mal doof fand, war früher, ja, wie sehen sie sich denn selber? Ja. Ist 3. Mir scheißegal, wie ich mich selber sehe. Sag mir, die fucking Note ist eh schon gesetzt. Oder was, fand ich so albern, aber so vielleicht irgendwie, weißt
du. Interessanter Funfact, die Note ist meistens dann nicht gesetzt, sondern du hast wirklich Einfluss darauf. So. Also jetzt nicht, ob du eine 5 oder eine 4 kriegst, aber.
Ich fand diese Frage mal albern. Also ich hatte irgendwie, dachte ich mir, okay, worüber reden wir jetzt? Also geht es darum irgendwie, wirklich, also man hätte, ich hätte mir mal gewünscht, vielleicht ist es doof, aber dass irgendwie ein Lehrer sagt, hey, lass uns mal kurz hinsetzen, 10 Minuten. Natürlich viel
utopisch, Zeit, ne? Aber
so, oder keine Ahnung, sagen, hey, ich gebe euch mal vielleicht irgendwie eine Denkaufgabe, überlegt halt mal in der Stunde jetzt irgendwie, denkt über folgende Situationen nach und wie ihr euch da gefühlt habt, was ihr euch, ne, so nach dem Motto, reflektiert mal über ein paar Situationen und dass man nicht dann diese 2-3 Minuten mit dem Lehrer hat, um darüber zu sprechen, wie schätzt du dich selber ein, eher eine 3 oder eine 4, sondern hey, wie hast du dich in der Situation gefühlt? Was war da irgendwie wichtig für dich? Was, ne? So, dass man einfach mal, ja, weil sonst ist es immer so notenbezogen, denkst du, ja, okay, was sind die Kriterien für eine gute Note? Ja, häufig melden und viel gute, richtige Antworten geben. So, okay,
that's it. Ja, das Problem ist, ich glaube, du überschätzt da so ein bisschen die Noten und gehst da vielleicht ein bisschen zu kognitiv vielleicht ran, weil viele Schüler wollen exakt das nicht, sondern wenn ich dann versuche, mit denen so ein bisschen über Inhalte zu reden und so ein bisschen, hey, was kann ich verbessern am Unterricht? Was tut dir gut? Was brauchst du mehr? Ist es so, weiß nicht.
Ist mir egal, mach deinen fucking Job.
Ja, so ungefähr, weiß nicht. Und die wollen eigentlich nur ihre Note haben und dann gehen. Also ja, das ist halt, also es gibt bestimmt auch die sich mehr von dem anderen wünschen würden. Und ich versuche zumindest auch die zu bedienen, aber die meisten wollen halt einfach die Note. Denk an die Klausuren und so. Ich fand die Kommentare immer am spannendsten, mir die Kommentare durchzulesen. Aber ganz viele gucken den Bewertungsbogen, schlagen den Bewertungsbogen auf, gucken die Note, schlagen die Klausur zu, das war's. Gucken nie wieder in die Klausur. Das heißt, du hast halt so unterschiedliche Leute da, dass du das nicht so pauschalisieren kannst, glaube ich, immer, wer was so braucht. Aber generell ist natürlich der Ansatz sinnvoll, mehr zu Inhalten zu kommen und weniger zu den Noten, weil gerade so im Quartal, die Note ist doch, also ist völlig scheißegal. Du willst ja, dass die Leute jetzt Bock haben, nochmal reinzuhauen am Ende, dass die halt irgendwie ihre Ziele erreichen und so weiter und so fort. Das Problem ist, dass die Schüler halt oft nicht das Ziel haben, ich will jetzt in Biologie ganz viele Sachen lernen, sondern ich will in Bio nur 2 auf dem Zeugnis. Ja. So, ne? Weil du einfach so weit nicht denkst in der 9 und in der 8 und so. Ne? Und in der Q2 denkst du auch nicht, okay, ich möchte jetzt möglichst viel für mein Bio-Studium lernen, damit ich da easy durchkomme. Klar, es gibt welche, die sind so weit schon und machen das. Aber die meisten sind halt so, ich möchte ein gutes Abi haben, damit ich erstmal alle Möglichkeiten habe. Mhm. Das heißt, man verlangt da vielleicht ein bisschen viel, wenn man so viel schon will. Aber ich glaube, man kann die nicht trainieren, aber man kann zusammen lernen, besser zu reflektieren und auch mehr sich um die Inhalte Sorgen zu machen. Und das beobachte ich auch in meinen Klassen so ein bisschen, dass man halt vom Anfang zum Ende, dass man dann wirklich auch so diese unbewussten und bewussten Ziele erreicht. Und das sehe ich immer so ein bisschen als Erfolgsmesser, dass es wohl alles funktioniert. Selbst wenn die dann vielleicht eine 4 in Bio kriegen oder so, sich aber dafür dann mehr gemeldet haben und keine Ahnung was, aber dann vielleicht Tests verkackt haben oder so, dann sehe ich das schon so ein bisschen, als hätte man da ein Ziel erreicht. Oder wenn die sagen, okay, ich will Bio auf jeden Fall in die Oberstufe weiterwählen, dann ist das vielleicht, weil die irgendwie Einsen haben und dann denken, okay, easy Abi. Aber vielleicht ist es halt auch, weil die das Bock gemacht haben, weil die irgendwie Spaß an dem Fach hatten und so. Und das finde ich generell oft wichtiger als jetzt gerade in so Unterstufen. Also sagen, ob das jetzt eine 3 oder eine 2 auf dem Zeug ist, bringt halt ehrlich gesagt niemandem was. Ist halt völlig scheißegal. Ja, also es ist halt nur Feedback-Funktion nach dem Motto, du bist so gut gerade.
Ja, wenn und du das finde ich halt immer so, das fand ich halt, wie gesagt, also ist jetzt auch ein bisschen, ist halt 10 Jahre später irgendwie im Rückblick, aber manchmal wäre es cooler, so Feedback zu bekommen, so ist halt komplett notenunabhängig. Sowas wie, hey, mir ist aufgefallen, du bist irgendwie, weiß nicht, häufig nachdenklich und so. Ja. Was geht dir durch den Kopf? Ja, alles klar, vielleicht solltest du mal dich darauf fokussieren und wie wär's mal, probier das mal aus und bla. Also ein bisschen eher wie so ein Mentorship, weniger wie so ein, ja, ich bewerte dich jetzt, du kriegst eine 3, leb damit.
Oder ich finde das total cool. Ich habe nur, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, dass viele Schüler das nicht annehmen.
Ja, weil es halt so, ich glaube,
es ist ungewohnt, der Kontext ist ein anderer.
Ja, ich wollte sagen, es wirkt halt nicht authentisch, weil so nach dem Motto, hä, du bist Lehrer, du musst mir einfach eine Note geben, warum bist du jetzt nett zu mir? Also, ich glaube, das muss man sich erarbeiten. Und ich aber
ja.
Ja, ja, voll. Spannend. Finde ich sehr spannend.
Ja, aber ich finde auch cool zu sehen, wie das eben positiv angenommen wird durch das Feedback der Schüler, wenn man sich eben dann so ein bisschen mehr Gedanken macht und ein bisschen mehr in die Extrameile geht. So, und man muss aber dazu ja auch sagen, dass du als Referendar ja in einer totalen Luxussituation bist von den Stunden her. Ne? Wenn du später 25 Stunden hast oder so, dann hast du, ich habe jetzt gerade, sag ich mal, 3 Kurse, die ich regelmäßig unterrichte und später hast du 10 oder so, keine Ahnung, 8, 9 Kurse. Und natürlich ist es dann nochmal schwerer, die einzelnen, da kannst du nicht sagen, hey, Peter, mir ist aufgefallen, vor 2 Wochen in der Stunde Dienstag hast du das, da hast du so viele Stunden und Schüler dazwischen gesehen, dass da wieder das Ding ist, okay, wenn du das irgendwie total ernst meinen wollen würdest, wäre es total geil, wenn du irgendwie so viele Lehrer einstellen kannst, dass du quasi so fast individual betreust, also dass du quasi
klar.
so eine Klassenlehreratmosphäre hast, dass du quasi immer den Bio-Lehrer hast, der dich irgendwie jetzt schon seit 3 Jahren kennt.
Was auch so spannend wäre an der Stelle, ne? Weil das ich versuche einfach mal so ein bisschen als Außensteher einfach mal so ein paar Sachen irgendwie zu hinterfragen, so ein bisschen zu challengen und einfach zu gucken, vielleicht ist auch so ein bisschen einfach die Perspektive. Manchmal als Lehrer, ist jetzt einfach für mich zu sagen, klar. Lehrer ist das Problem, aber es ist einfach mal die Perspektive vielleicht auch immer einfach nur festgefahren. Wenn du zum Beispiel du sagst, okay, es ist utopisch, wenn man als ein Lehrer dann irgendwie 3, 4, 5, 6 Klassen hat und dann auf individuelle irgendwie zu reagieren, aber was wäre, wenn du den Schüler beibringst, sich gegenseitig so Feedback zu geben, was wertvoll ist, dass die es quasi unter sich lösen, dass du gar nicht derjenige bist, der Inhalte vermittelt, sondern einfach nur Methoden vermittelt, wie sie sich gegenseitig dann irgendwie regelmäßig in so einen Feedback-Mechanismus bringen. Weißt du, ich meine?
Das ist mal gerade losgelöst vom Inhaltlichen, richtig? Du meinst gerade Methoden und Feedback, weil jetzt
also, hast du nein, also zum Beispiel, du sagst, okay, mir ist wichtig, dass ich für meine Klassen dafür sorge, dass jeder Schüler, jede Schülerin individuell Feedback zum Verhalten bekommt. Also sowohl inhaltlich, so nach dem Motto, wie bist du quasi in den Fächern, ne? Hast du die Inhalte verstanden? Ja, nein, aber auch so im Sinne von, hey, Persönlichkeitsentwicklung, so nach dem Motto, hey, du bist irgendwie ziemlich ruhig oder du bist irgendwie ziemlich aufgedreht, ne? Und das einfach mal, dass du als Schüler die Chance bekommst, einfach mal gesagt zu bekommen, hey, krass, so nehme ich die anderen wahr. Was heißt das über mich? Dass du einfach in diesen Reflexionsprozess kommst, wenn du sagst, hey, als Lehrer bin ich damit, ist es utopisch, weil ich habe 10 Klassen und ne, ich kann ja nicht individuell auf die Einzelnen, dann ist was du machen, was du leisten kannst, ist zu sagen, hey, ich bringe den Schülern bei, sich gegenseitig das Feedback zu geben, dass die quasi in jeweiligen, weil die sind ja in einem Kontext, die haben ihre Klasse und können sich dann, kennen sich selbst gut und lernen dann miteinander konstruktiv irgendwie an sich selbst irgendwie zu arbeiten, dass du gar nicht derjenige bist, der sagt, letzten Dienstag war doch Folgendes, sondern die Schüler sagen sich gegenseitig, hey, weißt du was, letztens ist mir aufgefallen, du warst Dienstag so unruhig, weil.
Ja, aber weißt du, ich glaube, der Lehrer ist noch 10-mal aufmerksamer als die Schüler. Also, weißt du, wenn das für den Lehrer schon utopisch ist, ich glaube, für die Schüler ist es noch utopischer. Also, weil die ja noch mehr.
Wie geil wäre das denn?
Ja, das wäre natürlich wär das total geil. Armada
von empathischen Menschen, die sich gegenseitig irgendwie unterstützen.
Ja, aber ich glaube, also, ich bin ja schon jemand, der Schüler dann eher überschätzt und sagt, hey, die können schon total viele, sind voll clever und so und sind auch der Großteil. Aber manche sitzen halt auch einfach in Bio und wenn du jetzt auch sagst, hey, ich will, dass ihr euch gegenseitig Feedback gebt und sagen die, hey, kein Bock auf die, warum soll ich den Schmock da jetzt irgendwie
Das kannst du so nicht einleiten. Das muss so ein bisschen schleichend sich so einspielen. Und
ja, aber ich finde, dafür müssen so viele Sachen gegeben sein. Die müssen erstens irgendwie so ungefähr kognitiv auf einem Stand sein und so, weil wenn dann irgendwie, keine Ahnung, der Dummi, sondern irgendwie dem Cleveren irgendwie vielleicht das Feedback geben und so, dann bringt das der nicht so viel, weil der Typ das nicht mal formulieren kann vielleicht. Das heißt, so unterschiedliche Voraussetzungen, klar, so unterschiedliche geistige Voraussetzungen.
Ich sag nicht, dass das reibungslos
und auch noch Lust, ne? Also, dass dann viele sagen, okay, ich sitze jetzt im Unterricht meine Zeit ab und alles andere ist mir scheißegal. Und
ich glaube, also, Gründe zu finden, warum es nicht klappen könnte, das ist übelst easy. Das ist lustig, weil das ist immer das typische Pattern auch im Job ist, wenn du irgendwie Leuten irgendwas vorschlägst, dann, ja, nee, das kann ja gar nicht klappen, weil das und das und das und das, hast du darüber nachgedacht und das ist ein Problem. Und da denke ich mir, ja, irgendwie schon, hast recht, das ist wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist geringer, als dass es nicht klappt. Aber wenn es irgendwie, wenn das Ziel irgendwie es wert ist, zu sagen, hey, das könnte eine Methode sein, um halt, wenn du sagst, dass mein Gesamtziel für meine Klassen ist, dass die reflektieren, sich selbst auf dem Weg auch zum Abitur auch irgendwie besser kennenlernen und die Lage versetzt werden, miteinander in Teams gut zu arbeiten, sich gegenseitig Feedback zu geben, das ist ein Ding, was ich vermitteln möchte, dann glaube ich, könnte das ein Ansatz sein, der vielleicht voll in die Hose geht, aber vielleicht auch funktionieren könnte. Und ich glaube, diese Experimentierbereitschaft und dann einfach die Möglichkeit zu sagen, hey, das will ich vermitteln, und ich probiere einfach mal verschiedene Sachen aus. Und wenn ich dann Probleme habe wie, oh, ich selbst bin nicht skalierbar quasi, also ich, wenn ich Feedbackgeber bin, bei dem Beispiel zu bleiben, dann kann ich das nicht auf 300 Schüler übertragen, aber vielleicht gibt es andere Methoden, um Schüler sich selbst zu irgendwie enablen.
Klar, ich habe das Gefühl, ich glaube, dann sind wir nicht mehr in der Schulform des Gymnasiums. Ich glaube, das gibt es halt an bestimmten, nicht Förderschulen, an bestimmten Reformschulen, also reformpädagogischen Schulen und so, gibt es so ganz offene Konzepte, wo halt total viel Wert auf Teamarbeit und Projektarbeit und so gelegt wird. Ich glaube, dass das da auch eine der Hauptkompetenzen ist, die da erreicht wird eben, dass die Leute im Team irgendwie sich gegenseitig Feedback geben und dass der Lehrer nur noch so eine Art außenstehender Lernbegleiter ist. Ja. Das Problem ist, dass du am Gymnasium halt immer noch diesen harten Fokus auf die Inhalte einfach hast, dass du sagst, okay, wir müssen hier einfach Inhalte durchprügeln und du kommst so schon kaum hinterher. Das heißt, wenn du jetzt noch, sag ich mal, den Lehrern sagen würdest, hey, ihr müsst jetzt in dieser knappen Zeit, wo ihr gerade kaum den Stoff schafft, auch noch diese Sachen vermitteln, das ist, glaube ich, das Problem. Also ich finde die Idee ja total gut, nur glaube ich, dass das dann halt wahrscheinlich so wie es jetzt gerade ist, am Gymnasium nicht möglich wäre. Also selbst mit den Möglichkeiten, die es gerade schon gibt, so im Unterricht die Freiheiten zu haben. Ich glaube, du müsstest dann wirklich wieder ansetzen und sagen, okay, wir müssen irgendwie vielleicht die Klassen kleiner machen. Wir müssen vielleicht das gucken, dass wir Stoff rausnehmen, dass wir weniger Stoff unterrichten und mehr Methoden und vielleicht Humankompetenz, also nach dem Motto, hey, Methodenkompetenzen mehr vermitteln müssen, weil Methodenkompetenzen sind gerade immer so, die schreibst du halt so nebenbei, so nach dem Motto, ja, die sollen auch mal ein bisschen Referate halten und so, aber dann, die sollen nicht lernen, also du hast nicht die Zeit, um zu sagen, okay, wir wollen jetzt mal richtig geil Referate üben, sondern ich muss den Inhalt vermitteln, komm, da kann jetzt jemand ein Referat halten, du gibst Feedback zum Referat und dann hält er dieses ganze Jahr kein Referat mehr und Referat üben hat er eigentlich kaum, sondern er hat versucht, diesen Inhalt irgendwie ein bisschen aufzuarbeiten, fertig. Du hast es halt immer an diese harte Inhaltskomponente gebunden im Gymnasium und das ist total schade, weil es gibt ja, weißt du, erinnerst du noch an diese Methodentrainings und so, die total lächerlich waren, wenn man die mal über die Woche strecken würde oder so, wenn man die mal sinnvoll machen würde oder Facharbeit, wie lernt man richtig Facharbeit schreiben und nicht so dieses, ja, man hat mal so ein, zwei Treffen und dann ist da so ein halb motivierter Lehrer, der dann irgendwie das in seinem ganzen Trubel so halb irgendwie nur hinkriegen kann, dir das ordentlich beizubringen. Das ist, glaube ich, oft so der limitierende Faktor. Ja. Gar nicht so die Lust oder dieses, okay, irgendwer überschätzt oder unterschätzt irgendwen, was ich jetzt gerade ja versucht, immer so ein bisschen gesagt habe, sondern es ist eher, dass im Gymnasium halt diese harte Notenkomponente, diese harte Zielgleichheit, dieses, wir wollen alle am Ende das Abitur haben und so. Ja. So, ich glaube, an Gesamtschulen und so ist alles vielleicht ein bisschen eher möglich. Also so stelle ich es mir vor. Ich war ja noch nicht an der Gesamtschule, aber da stelle ich mir immer so ein bisschen vor, dass das da alles individueller zumindest ist. Da hast du ja auch diese Abiturkurse und diese anderen Kurse, dass du quasi guckst, okay, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, wo bin ich besser aufgehoben und im Gymnasium ist es halt so, entweder du kommst mit oder nicht. Wenn du nicht gut genug bist, dann verpiss dich. So, leider, das ist halt total schade am Gymnasium, aber das ist ja das, was Gymnasiallehrer, die das so aus ganzem Herzen sind, ja auch als große Stärke des Gymnasiums sehen, dass sie sagen, ja, hier hast du halt auch so eine Art Elitenbildung, so nach dem Motto, hey, wir bereiten euch so eine Tour vor, dann könnt ihr studieren und so weiter und so fort. Ja. Wenn du jetzt irgendwie individuelle Förderung willst, wenn du jetzt irgendwie Inklusion willst und so weiter, dann geh bitte nicht ans Gymnasium, sondern geh irgendwie an die Gesamtschulen und so, da ist das Konzept dafür ausgelegt. Ich glaube, das Konzept des Gymnasiums ist sowieso veraltet und man müsste das ein bisschen reformieren und dann wären diese Sachen auch eher möglich.
Okay, das heißt, im aktuellen Modus ist deiner Sicht irgendwie kaum
kaum obwohl ich da total offen für bin, ja, glaube ich.
Freiräume dann doch irgendwo zu wenig sind.
Weil die Schulform das einfach nicht hergibt. Ich glaube, andere Schulformen geben das her. Also ich glaube, wenn du dich jetzt mit jemandem unterhalten würdest, der regelmäßig an, weiß ich nicht, es gibt so Versuchsschulen, so Laborschulen, so auch so Unischulen, die halt viel ausprobieren. Es gibt auch sehr gute Gesamtschulen. Ich glaube, wenn du dich mit dem Lehrer von denen unterhalten würdest, die könnten dir viel eher sagen, hey, das machen wir schon, wir machen das so und so und wir haben da die Schüler, sind da Experten für das und das und so. Ich glaube, im Gymnasium hast du eher dieses die Inhaltskomponente, wo der Lehrer irgendwie 5, 6 Jahre studiert oder 5 Jahre studiert für, um das eben beizubringen, weil es so hart inhaltlich ist. Und du hast das Abitur, was immer so über allem schwebt und dann immer so dieses, ja, du musst jetzt auch verdienen, das Abitur zu haben, deswegen musst du leiden, was totaler Bullshit ist. Aber
boah, das klingt so nach so gewissen Studiengängen, die ich jetzt nicht nennen möchte, weil trete ich wieder Leuten auf die Füße, wo du echt
du studierst Jura?
Verpiss dich, du. Nein. Aber auch so teilweise BWL-Studiengänge, die halt auch so, wo so versnobte, komische Leute rauskommen. Ich glaube, bei Medizin ist es auch ähnlich. Alles, wo du irgendwie so extra lang irgendwie dran hast, so im Sinne von Studiendauer und so, okay, BWL wahrscheinlich nicht, aber da hast du einfach nur verkorkste Leute, die schon immer verkorkst waren.
Ja, aber vom Grundkonzept ist das Gymnasium halt das, ne? Wenn du guckst, wo kommt das Gymnasium her, ist es genau das. So die Leute, weißt du, unsere Eltern und so, die lachen uns ja aus, wenn die jetzt in unserem Jahrgang irgendwie alle einen Einserschnitt haben und damals war das ja so, die zwei, die eine Eins hatten im Jahr, die wurden in der Dorfzeitung überall erwähnt, so weil das so besonders war. Und ich glaube, dass das Gymnasium einfach seiner Zeit so hinterherhängt, dass das quasi jetzt gerade diese Durchmischung mitbekommt. Das heißt, ja, du hast ja total diverse Schülerschaft und so. Und dadurch eine Inflation der Noten auch, weil irgendwie alle müssen das Abi irgendwie schaffen, weil ja, du willst ja Quoten erfüllen und so. Und im Prinzip ist es so ein bisschen wie das, was wir über die Sparkasse und so diese alten Banken gesagt
haben.
Ja,
das ist so lustig.
Das ist so eine alte Institution, die ist auf Kurs und irgendwie das System überholt die gerade und die versuchen noch irgendwie ihren Kurs beizubehalten, müssten sich aber eigentlich anpassen. Und das machen auch viele schon, aber sind halt viele langsam und halt systemimmanent so, Probleme dabei.
Genau, das ist so lustig, deswegen hänge ich da irgendwie und nag da so ein bisschen an dem Thema, weil, wie du es gesagt hast, es ist das gleiche Muster. Du bist irgendwie festgefahren in alten Strukturen, siehst, die Welt um dich herum entwickelt sich so schnell weiter, dass du eigentlich, jeder, der so ein bisschen länger drüber nachdenkt, merkt, so 100% in Sync ist das nicht, müsste eigentlich ein paar Sachen mal testen, ausprobieren, vielleicht ändern, aber irgendwie kann ich nicht. Und du hängst da in diesem Dampfer fest, der auf diesen Eisberg zuhört, denkst dir, scheiße, fuck, Dreck, nicht gut.
Ja.
Und ja, jetzt kann man es übertreiben, so schlimm ist es ja nicht. Also unterm Strich ist immer noch, glaube ich, eine solide Art und Weise, wie man Leute ausbildet fürs weitere Leben.
Hm.
Optimieren kann man immer. Ich glaube, da kann man unendlich viel nörgeln und Dinge finden, wo man sagt, ja, das ist ja, das kann ja gut. Ich finde es nur spannend, halt dieses Muster zu sehen.
Hm.
Und die Dinge, die ich halt, wo ich jetzt gemerkt habe, aus Unternehmenssicht funktioniert das, wenn du es so machst.
Hm.
Das sind halt oft diese Themen, wo man sagt, okay, Die Fähigkeit zu experimentieren ist eine Sache.
Mhm.
Die Fähigkeit, Feedback sich zu sammeln, die Fähigkeit, seine eigene Rolle zu definieren und neu zu definieren, wenn sich Gegebenheiten ändern.
Mhm.
Das sind alles so Dinge, wo ich sage, hey, das ist cool, wenn Leute das könnten, weil dann hätten sie es später im Leben viel leichter. Ne?
Mhm.
Weil so tickt, so ist der Zeitgeist gerade.
Und das nimmt ja auch ein bisschen, das ist ein bisschen Einzug, nimmt das Ganze ja auch. Man versucht das irgendwie zu machen. Also das ist ja der Fokus ist
glaube ich, glaub ich halt so, wenn ich jetzt selbst drüber nachdenke, fände ich es halt, dann hast du wahrscheinlich genau diese zwei Parteien. Einmal auf der einen Seite bei Unternehmen sind es vielleicht die Startups und die innovativen Unternehmen, die irgendwie neue Sachen schaffen, die halt so relativ großes Tempo irgendwie auf die Straße bringen.
Mhm.
Und dann hast du wahrscheinlich, genau wie du es gesagt hast, so spezielle Schulen, so experimentelle Schulen, die auch wahrscheinlich irgendwie viel schneller und zu anderen Ergebnissen kommen, aber halt auch das Risiko haben, komplett zu scheitern.
Genau, ob die besser sind und sowas, weiß man halt alles nicht. Ne?
Das ist halt,
keine Ahnung,
nur wird sich zeigen und ich glaube, den Erfolg bei Schulen, den kannst du ist schwerer zu messen als bei Unternehmen, wo es halt um Geld geht am Ende. Ne?
Genau, das sind nämlich zwei Punkte noch. Erstens, woran misst du quasi deinen Erfolg? Die es bessere Abi machen, ist dann das die Schule besser? Naja, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es können ja ganz viele unterbewusste Sachen gelaufen sein, die 10-mal besser waren als jetzt der Abi-Schnitt und so. Ne? Also das ist so schwer zu messen dann.
Mhm.
Oder sagst du die ihr Studium dann schaffen nachher, weil man sagt, okay, man hat die gut aufs Studium vorbereitet, daran siehst du den Erfolg der Schule.
Mhm.
Hm, aber eigentlich sind die dann 6 Jahre relativ eigenständig. Was hat da noch die Schule für einen Einfluss? Ist irgendwie schwer zu messen. Und als zweites glaube ich noch ein großer Unterschied, dass du im System Schule so viele Komponenten hast, die dich beeinflussen. Ich glaube, als Unternehmen bist du ja im Prinzip, steht da, es gibt irgendeinen Aufsichtsrat, gibt es irgendwie Leute oben, die eigentlich alles bestimmen können. Die können sich komplett gegen den Markt stellen, wenn sie das wollen. Und die können radikal Änderungen vornehmen. Und als Schule hast du irgendwie einen Schulträger, du hast irgendwie dann das Land, du hast das Bund, du hast irgendwie dann so viele Sachen, die dich quasi so festketten und sagen, naja, aber ihr seid ein Gymnasium, ihr müsst jetzt irgendwie den Lehrplan einhalten, du darfst jetzt nicht, lieber Max, ich weiß, du findest es toll, wenn du jetzt sagst, Schüler sollen Empathie lernen, aber wo steht das im Lehrplan und so, ne?
Ja.
Das heißt, du hast so viele Vorgaben, die du quasi erfüllen musst. Das heißt, es wäre eher so ein bisschen vergleichbar wie so ein Unternehmen, das zu einem Unternehmenskomplex gehört, die von oben immer so gesagt bekommen, ihr müsst das erreichen, ihr müsst die Zahlen erreichen. Jetzt kommt jetzt bald die QA, die Qualitätsanalyse.
Ja.
Die sagen dann wieder, okay, wie macht ihr Unterricht? Wenn ihr schlecht seid, dann müsst ihr daran nachbessern. Los,
strengt
euch an, macht mehr, seid besser. Warum habt ihr nur so wenig
Unterricht? Dann passt das Bild ja noch besser, ne? Ich meine, je größer das Unternehmen, desto eher hast du solche Strukturen, ne, wo die immer mehr Hierarchiestufen, wo der eine den anderen irgendwie befehlt, wo es lang geht. Und das passt auch wieder ganz gut, ne? Und dann nimmst du so ein kleines Unternehmen, irgendwie 20, 30 Leuten, und die haben halt keinen Aufsichtsrat, der irgendwo was mitbestimmt. Die haben keinen Betriebsrat, der irgendwie noch auf besondere, wenn die Wünsche von Personal eingeht, sondern da wird einfach ein bisschen agiler und grober vielleicht einfach vorgegangen und einfach mal mehr Risiko genommen. Und da finde ich, passt das Bild auch ganz gut. Und dann wäre jetzt die aktuelle Schulform wie so der härteste Konzern, weil so ein Deutschland-Konzern quasi.
Ja, genau. Oh, gibt es da nicht immer so Verschwörungstheorien, die dann so sagen, AG Deutschland ist quasi nur eine Arbeitsgemeinschaft.
So.
Und so für, ich hab keine Ahnung.
Also wegen Personalausweis, weil Personal.
Ich weiß es gar nicht mehr. Es gab auf jeden Fall mal so rechte, ich habe so rechte Videos, so Verschwörungstheorie-Videos geguckt und das fand ich irgendwie ein bisschen lächer. Aber egal.
Ja.
Du wolltest dich noch über was ranten.
Ach so.
Ich wusste, du vergisst es.
Ich hab's aufgeschrieben, nur ja. Sag mal, die Emotion ist jetzt ein bisschen runtergekocht.
Weil also klar, ich hab's euch versprochen, Leute.
Ja, das, wir haben für das Thema viel zu lange irgendwie gehabt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich drauf gekommen bin.
Ich hab's euch gesagt.
Ich glaube, das war in einem Kontext.
Ich hab's euch gesagt.
Halt mal. Ich glaube, es war aus dem Kontext heraus, dass die gesagt hat, und dann ja, meldet sich jemand und sagt, fünf. Ja, ich glaube, ich krieg's jetzt nicht mehr wieder aufgebracht. Also bei mir kam jetzt so ein Bild im Kopf.
Ich möchte mich aufregen.
Da kommt jetzt jemand und stellt sich hin und sagt, ja, aber das müsste doch jetzt eine 5 geben und und dann, wie viele stehen dann auf der anderen Seite auf und sagen, hey, Ruhe jetzt, so, du hast hier gar nicht, also ich habe das Gefühl, es fehlt ein bisschen in so Diskussionen, so ein bisschen auch diese Konfrontation, dieses, ich guck dir in die Augen, würde ich am liebsten umbringen und denk mir, halt bloß deine Klappe, ich hau dir gerne rein, so. Und solche auf der Ebene Diskussionen, die habe ich so lange nicht mehr wahrgenommen, wo ich mir denke, warum eigentlich? So, dieses Reinigende, einfach mal wirklich das ins Gesicht sagen, was man wirklich denkt. Ich habe das Gefühl, meinem Umfeld war es irgendwie in den letzten Jahren sehr so oft so, dann wird immer so Friede, Freude, Eierkuchen gemacht in so Runden. Und ja, nee, ich will bloß kein extra Zettel ausfüllen, bloß nicht irgendwie schlechten, blöden Blick riskieren, bloß einfach irgendwie, das ist Hauptsache Harmonie. Und lass uns dann wird hintenrum irgendwie gelästert und irgendwelche komischen Aktionen gebracht. Und das hat mich so getriggert, weil ich mir denke, eigentlich ganz geil, diese vielleicht schon unnötig stolzen Leute, die dann so aufstehen und sagen, nein, so geht das nicht. Und wir haben Prinzipien und es gibt eine Moralvorstellung, der wir folgen. Und das ist einfach falsch, das ist richtig. Und, also dieses,
aber
duellieren wir uns, ja. Kommt, wir lösen das Problem jetzt wie Ehrenmänner und Frauen.
Was ich meine? Ja, das Witzige ist, also zwei witzige Sachen.
Okay.
Erstens, also das ist nicht so witzig, erstmal meine Antwort auf diese Sache. Ich glaube, da hast du mit Lehrern ehrlich gesagt Leute, die genau das eigentlich ganz gerne machen, weil du halt wirklich diese flache Hierarchie hast. Wenn jetzt der Schulleiter da ist, habe ich immer das Gefühl, viele verstellen sich so ein bisschen, wo ich mir denke, warum?
Come on.
Ja. Das ist echt nicht so. Und sagen wir, der ist jetzt nicht da und du hast dann irgendwie die 100 Lehrer im Lehrerzimmer. Die haben alle Bock. Da haben viele schon richtig Bock. Also das ist dann so recht so eine Profilierungssache, so nach dem Motto. Aber ist es nicht so? Nein, ich habe im Schulgesetz das gesehen. Hast du das nicht gelesen? Warum machst du das und das? Wer macht die Stufenleitung? Hä? Sollte da nicht unser Chef was zu sagen? Und so, also es ist halt schon so ein bisschen, dass ich glaube, Lehrer sind dann ganz gerne diskussionswürdiges, weil du halt auch so dieses, wie soll ich sagen, das klingt so negativ, aber du hast so diese Bildungsbürger, weißt du, so die alle ihre Fächer studiert haben, die so Wissen weitergeben, die sind alle so, haben ein Bild von sich, dass sie gebildet sind und meinen dann auch so zu was allem was sagen zu können, weil sie lesen alle Nachrichten, lesen Zeitungen und so und dann geht es manchmal so um, weiß ich nicht, Diesel-Sachen und dann steht irgendwer auf und sagt, nein, aber Diesel ist doch schlecht. Dann steht der andere auf und sagt, hä, nein, hast du nicht das und das gelesen, ist gut. Was sagt unser Biolehrer dazu? Hä? Und so, das ist halt, im Kollegium, das ist wirklich ganz witzig.
Ja.
Und der zweite Punkt, den ich sagen wollte, als du Ehrenmänner und Ehrenfrauen aufgeschrieben hast, als du gesagt hast, ranten, dachte ich, wir ranten darüber, dass das jetzt der neue Scheiß ist, das zu sagen und das ganz schrecklich ist.
Ja, also jeder sagt das in diesen ganzen Rap-Videos. Dann sei es auch. Also,
ich denke mir, sag's nicht, weil es kacke klingt.
Ja, klingt irgendwie kacke, aber ich finde das Bild an sich eigentlich positiv. Also,
ja, aber ich finde Ehre halt schwierig. Weißt du, ich finde so, Frau und Mann klingt gut, ja, aber Ehre finde ich schwierig. Ne? Also, ich finde so, wie soll ich sagen?
Ja, was verstehst du darunter, wenn du das jetzt
genau, das ist das Problem. Ja. Lass uns Ehre definieren, weil ich finde, Ehre ist so, das kann dir genommen werden, Ehre genommen und so. Das sind ja auch so geflügelte Wörter so ein bisschen, weißt du, wenn du irgendwie.
Das sind nur Eigenschaften, nicht die Definition des Wortes.
Nein, nur kurz eine kleine Anekdote. Wenn du so in der Klasse dann irgendwie mal so irgendwie einem Schüler so sagst, das ist leider genau nicht. Und dann kommt so einer, mindestens einer, der sagt dann so, tschüss, Ehre genommen. Und so, weißt du, das ist gerade so ein bisschen geflügeltes Wort.
Das ist jetzt den Leuten, die ich abhänge, die nutzen das leider nicht so. Ja, ich find's aber lustig.
Ja, muss mal anfangen.
Wenn jetzt richtig geil ist, das habe ich letztens irgendwie gehört, so, boah, hat sie nicht gesagt, hat sie gesagt, hat sie gesagt, hat sie nicht gesagt. Das finde ich übelst lustig.
Ja.
Das sollte man häufiger sagen.
Ja, ich finde halt, also wie soll ich sagen, ich finde Ehre ist so ein Wort geworden oder vielleicht war es das auch schon immer. Für mich ist es so ein Wort, ja, was ist das eigentlich? Das ist irgendwie was dich ausmacht, was aber eigentlich dir nicht genommen werden darf. Weil immer, wenn man von Ehre spricht, finde ich, ist es was so, du hast deine Ehre verloren, du hast irgendwie deine, also, ne, so hast du denn keine Ehre? Wo, und Ehre ist ganz schnell mit Stolz verbunden, so. Und ich finde, das sind so ultra negative Begriffe, obwohl man ja eigentlich, wenn man ehrenvoll ist und so, ne, wenn man an Ritter denkt und so. Ne, das ist ja irgendwie so ehrenvoller Kampf und so. Das ist ja eigentlich was, was man positiv eigentlich sieht. Aber ja,
das ist halt genau das Problem. Ich glaube, das ist genau das Problem des Begriffs. Du gehst halt hin und sagst, naja, Ehre wird dir vergeben. Nach dem Motto, ich bezeichne dich jetzt als ehrenvoll. Das heißt, ich gebe dir den Titel.
Ein Ritterschlag so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen in die Richtung, nach dem Motto. Und ich kann es auch wieder wegnehmen. Das heißt, jemand anders urteilt darüber, ob du Und das passt auch ganz gut, weil am Ende, für mich ist zum Beispiel ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau eine Person, die nach gewissen Prinzipien handelt. So dumm. Ja, also die zum Beispiel einfach so für die gewisse einfach Werte vertritt und die aber auch nach denen auch wirklich konsequent handelt und nicht, wie es gerade der Situation passt, sondern nach dem Motto, ich bin so flexibel wie so eine Schlange, die sich immer verbiegt, wie es um einfach irgendwie seinen eigenen Arsch irgendwie zu retten. Und deswegen, ich finde halt auch grundsätzlich diese Aussage, dass dein ich erkenne dir deine Ehre nicht an, ich habe Ehre genommen, ist auch passend. Beschreibt eigentlich, sollte eigentlich Leute beschreiben, die tatsächlich
wendehalsmäßig sind.
Ja, genau, die sind sich so ein bisschen wie Randall, so immer so pensen, immer so irgendwie so für Disneys große Pause, ne? Die hingehen und sagen, ja, die immer alles den Leuten so in den Mund legen, so damit es irgendwie nee, das ist ein falscher Begriff, aber sie allen irgendwie was vormachen, um irgendwie selber irgendwie durchs Leben zu kommen und sich und halt ihre eigenen Wertevorstellungen immer so verbiegen, um anderen zu gefallen und damit es irgendwie passt.
Ja. Aber wird denen dann die Ehre genommen oder machen sie es nicht selber eigentlich? Also sie geben ja eher ihre Ehre selber auf, so, ne? Genau.
Und das, was du vorhin beschrieben hast in der Klasse nach dem Motto, jemand hat eine Antwort gegeben, die war falsch, ist halt, das hat nichts, das ist so, das genau das ist es eben nicht, sondern die Person, der sollte man Ehre zuschreiben, weil sie hat sich getraut, irgendwas zu beantworten hat, ne?
Und eigentlich ist der ein ehrenloser Bock, der eigentlich dann eher das sagt.
Ja, genau, weil er sagt, das Konzept von Ehre nicht verstanden hat, so, finde ich. Und, gut. Und dadurch, dass man das aber so, oder du das so inflationär mitbekommst, dass es irgendwie Arsch verloren, Ehre weg.
Yeah. Ne?
Klar, das zeigt, das vernimmt die Bedeutung dieses Wortes und packt die in einen komplett falschen Kontext und verdreht die eigentlich komplett.
Lass uns mal kurz durchspielen mit dem, auch so ein klassisches Beispiel, so irgendwie, sagen wir, ein Typ betrügt seine Freundin, so. Dann gibt's ja auch manchmal diese Diskussion, so, er hat irgendwie ihre Ehre verletzt und so, ne, so nach dem Motto, der fremd geht, verletzt die Ehre der Person, die quasi treu war. Macht ja auch gar keinen Sinn. Das ist ja auch wieder so, dass dann dieses Wort der Ehre, also nach unserer Definition, die du gerade so ein bisschen aufgestellt hast, ja, auch totaler Bullshit dann wieder ist. Sondern eigentlich der Typ selber, der hat irgendwie seine Ehre aufgegeben, indem er fremdgegangen ist. Hat dann den Ehrenkodex verletzt, sage ich mal, in der Beziehung, dass man sagt, okay, sowas macht man nicht. Ja. Aber die andere Person hat trotzdem noch ihren Stolz, ihre Ehre.
Ja, es kommt drauf an.
Das ist ja, okay.
Bei dem Beispiel, ne?
Ja.
Sagen wir mal, drehen wir das mal anders. Dann kann ich es mir besser vorstellen. Sagen wir mal. Nein, weil du gerade gesagt hast, der Typ hat sie betrogen, jetzt anders drehen, dann kann ich aus der Perspektive des Typen erzählen. Das fällt mir jetzt leichter. Ja, weil ich ein Typ bin.
Ja.
Okay, also meine Freundin hat mich jetzt betrogen. So.
Oh nein.
Und jetzt habe ich Handlungsoptionen. Jetzt muss ich mich selber fragen, was sind eigentlich die Werte und die Ideale und die Dinge, an die ich glaube, die mir wichtig sind. Und wenn ich nach wem auch immer, wenn ich sage, Treue und eine gesunde Beziehung und Ehrlichkeit ist mir wichtig.
Oh, Ehre, Ehrlichkeit.
Ehrlichkeit. Und danach lebe und handle ich. Mhm. Das bin ich. Das sind so die Palette an Werte, die ich verkörpern möchte und nach denen ich handeln möchte. Und jetzt, werde ich verarscht und werde durch den Kakao gezogen. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit.
Durch den Kakao.
Ja.
Schön, ja.
Jetzt habe ich die Möglichkeit zu entscheiden, wie verhalte ich mich weiter.
Ja.
Und dann gibt es aus meiner Sicht Verzweigungen, wo man sagen könnte, das ist nicht wirklich ehrenhaft. Beispiel.
Aber dann machst du es doch selber.
Ja,
dann
ist
doch nicht die andere Person dafür verantwortlich.
Ja, genau. Dann hättest du jetzt hingehen und sagen, naja, für mich ist es so ein krasser Vertrauensbruch, ich beende die Beziehung und ich handle konsequent
nach meinem Ehrenkodex.
Nach meinem Kodex, wie auch immer. Ja. Wäre okay. Auch zu sagen, hey, ich verzeihe dir, wäre okay. Der Person zu sagen, ich verzeihe dir und hintenrum aber über die Person zu lässt und sagen, ja, voll das Arsch und ich werde ihm nie verzeihen, einer anderen Person gegenüber, wäre ehrenloses Verhalten, weil du bist nicht konsequent.
Bin ich voll bei dir, aber dann hat ja trotzdem nicht Person B dir die Ehre genommen.
Nein,
oder
du bist
so,
aber dafür verantwortlich, ob du konsequent nach deinem Ehrenkodex handelst oder eben halt auch nicht.
Ja.
Und ich finde, wenn zum Beispiel, und dann begegnest du beiden Leuten, und das Mädel sagt, du hast mir doch verziehen. Und dein bester Kumpel sagt, hä, mir hast du vor einer Woche noch gesagt, dass du die Bitch irgendwie in die Wüste schickst. Dann beide sagen, Arsch verloren, Ehre weg. Ja. Weil du ertappt wurdest, wie du nicht konsequent nach dem gehandelt hast, was du eigentlich vorgibst, irgendwie zu sein.
Ja.
Und das finde ich halt.
Wo man immer dazu sagen muss, natürlich, man kann verzeihen und man kann Ausnahmen machen.
Ja,
und
so, aber das dann, ist ja immer okay. Dann sagt nicht der einen Person das eine und der anderen Person das andere, sondern dann bist du halt wieder die Schlange, die der einen Person, der einen Person vielleicht imponieren will, indem sie sagt, ja, nee, ich bin konsequent und ich schicke den in die Wüste und andersrum. Und gleichzeitig sagst du der anderen Person, nee, alles cool, wir sind wieder Pärchen. Und das wäre halt nicht konsequent. Das heißt, du hast eigentlich einen Ehrenkodex, kann nicht aus meiner Sicht nicht so flexibel sein, dass du halt die eine Sache unterschiedlich bewertest, je nachdem, mit welcher Person du zu tun hast. Sondern die sollte quasi unabhängig von anderen Personen irgendwie, solltest du diesen Kodex leben und nach dem handeln. Und ich finde, sobald du kannst natürlich deinen Kodex anpassen mit Erfahrung und so weiter, aber du kannst dich innerhalb von 2 Sekunden quasi, nur, je nachdem, wem du gefallen willst oder wie du dich profilieren willst, irgendwie dahin switchen. Dann hast du keine Ehre aus meiner Sicht, weil dann könnte das Szenario eintreten, dass die Person dich dabei ertappen, wie du deinen eigenen Kodex so wie ein Stück, weiß ich nicht, Gummi betrachtest und den immer so herbiegst, wie es dir gerade passt.
Aber ich finde, dann kann man das doch echt ganz gut auf den Punkt bringen und sagen, Ehre hat sehr viel mit Ehrlichkeit zu tun, tatsächlich. Ja. Weil du sagst, okay, ich kann einem gewissen Ehrenkodex folgen, ich kann gewisse Werte haben und das ist auch alles stabil und cool, solange ich ehrlich bin zu dir, zu mir, zu anderen. Mhm. Und wenn ich ehrlich diese Werte vertrete, dann kann mir diese Ehre nicht genommen werden, sondern dann kann nur ich selber, indem ich unehrlich werde, kann ich selber meine eigene Ehre kaputt machen. Verspielen, zerstören.
Und dann ist halt immer, das finde ich dann immer spannend, wie sehr verteidigst du dann auch deine Ehrlichkeit und also wie laut bist du mit deiner Ehrlichkeit? Ne? So nach dem Motto, du erzählst immer allen Leuten, ja, du findest es voll scheiße, wenn Leute irgendwie, weiß nicht, in der Öffentlichkeit geschlagen werden und Leute nichts tun und das ist immer, und dann bist du selber in Situation und machst plötzlich nichts, bist plötzlich klein und wirfst deine Wertvorstellung weg. Ne? Oder irgendwer greift dich an und sagt, hey, ich find's scheiße, dass du so ehrlich bist. Wie reagierst du dann? Ne? Also, da geht's auch nur darum, wenn jemand versucht, quasi deine Werte dir schlecht zu machen oder wegzunehmen oder irgendwie auf Dauer und dir weiß zu machen, dass sie falsch sind, wie reagierst du dann? Und da, finde ich, kommt dann dieses Verhalten raus, was ich anfangs beschrieben habe, dieses einfach mal aufstehen und sagen, nein.
Dieses Konfrontationsvermeidende halt.
Ja, ja, oder halt eben das Konfrontationssuchende und sagen, hey.
Ja, genau, ich meine, was du negativ meinst, war das Konfrontationsvermeidende eben. Ja.
Genau, ich lasse nicht zu, dass mir jemand irgendwie Ehrlichkeit schlecht redet und sagt, man muss lügen. Nein, das ist einfach falsch. So. Und auch wenn alle das sagen, ist es trotzdem falsch. Und dieses Aufmüpfige, dieses Nein, ich stehe für etwas und ich lasse mich davon auch nicht überzeugen, weil ich weiß, dass es einfach richtig ist und einfach ein bisschen konstanter sein und sagen, hey, es braucht schon ein bisschen mehr als irgendwen, der mein Chef ist, zu mir zu sagen, ja, lüg jetzt, um zu lügen, sondern ich weiß nicht, muss schon irgendwie was Krasses passieren, damit ich meine Meinung da ändere. Und ich habe das Gefühl, so dieses, okay, das hat irgendein Polizist gesagt, ich muss jetzt lügen, ist jetzt okay, Ding, dieses Autoritätenhörige und ne, so viele Einflussfaktoren, die dich deine Ehre verlieren lassen können, je nachdem, wie du dann reagierst.
Ja, und aber was ich da jetzt so ein bisschen das Problem in diesem Gespräch gerade finde, ist, dass ich das trotzdem irgendwie nicht so mit Ehre verbinde. Für mich sind das Werte, weil wir auch gerade ganz oft das Wort Werte genommen haben und so, wenn man seinem eigenen Wertesystem folgt und so weiter. Ja. Ich finde, das Wort Ehre passt da so nicht. Ich finde, das ist so negativ besetzt. Ich finde, das ist so, weil was macht denn Ehre jetzt aus, was nicht Werte ist? Also wenn man versucht, Ehre zu erklären ohne Werte, dann verstehe ich nicht so ganz, was jetzt Ehre dann ist. Weil man kann halt wertvoll handeln,
nur,
nach seinen eigenen Wertmaßstäben, ehrlich.
Du hast, genau, und wenn das beschreibt aus meiner Sicht so eine Kombination aus, du hast gewisse Werte und du bist konsequent in deinen Handlungen bezogen auf diese Werte. Und für mich ist Ehre einfach ein Begriff, der das so ein bisschen vereint, der nicht nur sagt, du hast die Werte, sondern du lebst auch über einen gewissen Zeitraum, über eine gewisse Intensität auch diese Werte.
Okay.
Das ist so meine Interpretation aktuell.
Ja, interessant.
Also beschreibt quasi nicht nur das Adjektiv ist nach dem Motto, du bist, weiß nicht, mutig. Ist das ein Adjektiv?
Ja, ne? Wie ist man mutig,
ja. Du bist jetzt mutig oder du bist jetzt treu oder sonst was, sondern hey, du machst das auch über einen längeren Zeitraum. Das ist ziemlich krass. Cooler Typ.
Ja, genau. Und jetzt in der Umgangssprache, weil ich das Wort irgendwie nie benutze, wäre das bei mir dann so, du handelst nach coolen Werten und bist konsequent.
Ja.
Und bist dann vielleicht authentisch. Das wären so,
ja, genau,
so das, was man das so ein bisschen, ne, wo man das eigentlich mit so umschreibt. Und ja. Interessant. Andere Perspektive auf dieses Ehrenmann, Ehrenfrau, Ehre genommen Debatten-Ding so.
Ja, vielleicht solltest du mal einen Vortrag halten.
Vielleicht.
Den Schülern, die dann immer sagen, Ehre genommen.
Weil das Spannende ist ja auch so, dass dann keine Ahnung, wenn du zum Beispiel, wenn du dann den Schülern irgendwie in der Pause einen Fußball gibst oder so, ne, weil die halt irgendwie, weil ich einen Sportlehrerschlüssel habe. Ja. Und dann sagen die auch nicht Danke, sondern sagen die Ehre, Herr Pelzer, Ehre. Und ich bin
so, fuck, Mann.
Was los mit dir?
Und Scheiß, drück mal so Flyer aus, Definition von Ehre und verteile die mal in der Schule, damit alle so mal nachlesen können, was das wirklich bedeutet. Ja,
das ist halt witzig. Deswegen, ich glaube, deswegen
das ist halt so ein Trendwort, so, wie bei uns halt.
Ja, voll.
So, ja. Ja, ja, aber deswegen. Das ist so lustig, dass ich gar nicht in anderen Kontexten irgendwie so mitbekomme, außer ja. Jetzt durch deine Erzählung.
Ja, ja, das ist halt gerade so bei Schülern halt in, ne? Das ist halt so, ja. Gibt's ja immer, weiß ich nicht, ob's YOLO war, ob's keine Ahnung was war, ne? Ja, gibt's ja immer.
Ja, interessant.
Spannend. Aber find ich aber auch richtig witzig, dass da halt hart gegendert wird. So, weil so normalerweise ist es ja bei so Jugendsprachen, so würdest du sagen, ja, Ehrenmann, Ehrenmann und so. Und dass man irgendwie auch dann so Schüler redet, die dann so sagen, oh, ist voll die Ehrenfrau. Und so, jetzt fang ich an zu gendern, Leute, was ist los mit euch? Geil. Also irgendwie interessant, so ja. Zu beobachten.
Das ist der neue Standard quasi, ja. Ne, dass man darauf auch Acht gibt. Und
vielleicht, also mal gucken, ob das damit sich weiter durchzieht.
We will see.
We will see. Musik. Die haben wir jetzt mal vergessen.
Ja.
Oh, also du hast jetzt mal vergessen.
Ja, stimmt gar nicht.
Ich habe zwei Lieder für die Playlist. Ich fange an. Nummer 1. Meadow mit Hobby Hobby. Ich finde den Refrain so mäßig. Mhm. Die Verses ganz cool, muss ich sagen. Finde es fresh, float ganz fresh. Ja, ich glaube, da wird man noch viel von hören dieses Jahr.
Okay, ich nehme Middle Child von J. Cole.
Okay.
Ja, ohne Kommentar.
Gut.
Du bist dran, ich muss mir das zweite suchen.
Dann nehme ich noch LMFAO. Das liegt bei dem Impulse-Ding. Waren so kleine Snippets aus dem. Welches Lied ist aber das mit dem Jacuzzi? Yes? Ist das Yes?
Ich weiß nicht genau, denk okay, mal weiter yes. Nach. Braucht noch ein bisschen Zeit. Ich habe eins im Kopf.
Warte.
Ich
weiß, wie das heißt. Das ist das doch, ja. Wir nehmen von LMFAO Yes. Gutes Lied.
Lustig. Das habe ich.
Ich habe voll die LMFAO-Flashbacks gehabt gestern. Das war voll geil. Die gute alte Breakdance-Zeit und so.
Das ist gut.
Ja.
Ich habe letztens noch was gesehen von Dingens.
Markus?
Ja. Die waren so ein tricking Theater-Dings-Bums-Show irgendwie Paris.
Ich hab das den Zirkus Instagram-Dings gesehen, ne?
Ja, ja. Cool. Voll cool. Ich nehme noch A Lot von 21 Savage.
Oh, das ist auch so ein Face-Tat-Typ, ja, ne? Oder? Das ist auch so ein Face-Tätowierter Typ.
Ein einziges Face-Tattoo.
Was? 21 Savage? Bin ich falsch? Warte mal, guck dir mal die andere Seite an.
Ja, kann sein, dass die andere Seite. Warte. Aber wenn sich jemand. Ja, doch, du hast recht. Andere Seite, Tattoos im Gesicht.
Ja, ja, das ist auch so, ja, genau. Ist nicht auch irgendeiner von denen tot?
Ja, aber keine Ahnung wer. Und irgendwer ist gerade auch im
Kurs. Also dieser XX ist Temptation, ist glaube ich tot.
Ja, aber der ist 69.
Der ist im Knast oder so, ne?
Ja, oder kommt jetzt im Knast oder ist gerade vor Gericht.
Okay, und Lil Peep gibt's auch noch. Ich glaube, der ist tot. Irgendwie, wie sterben die gerade alle? Ich glaube, die Haut in dem, die Farbe im Gesicht ist nicht gut.
Ich habe mir auch
überlegt, mein Opa. Nee.
So ein sehr sichtbares Tattoo demnächst zu machen.
Oh, ein sehr sichtbares.
Ja.
Neonfarben.
Leuchtet.
Geil, was denn?
Sag ich nicht. Kommt in der nächsten Folge. In dem Sinne.
Eh nicht. Will jemand immer leere Versprechungen? Merkt euch das.
Cliffhanger bauen,
immer
Mann.
Leere Versprechungen, immer.
Egal, kommt trotzdem nächste Folge.
Okay.
Haut rein.
Gespannt. Peace out.
Eitan.
Guten Nacht.
Guten Tag.